2, 3 und es läuft. Sagt der Mann, der ein ganzes Laufcamp überstanden hat. Ja, ich auch. Aber vor allen Dingen wir im Bestzeit-Podcast, Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, Philipp, wir hatten eigentlich ein schönes Wochenende. Bisschen
absolut
laufen gewesen, hervorragend gegessen, vielleicht ein bisschen zu viel gegessen, aber nun gut, also ein bisschen Abstriche muss man machen. Es gibt schlimmere Dinge.
Da gibt es auf jeden Fall schlimmere Dinge. Essen war hervorragend, das Hotel war hervorragend, die Gruppe, die wir dort betreuen durften, war hervorragend. Das hat großartig Spaß gemacht, nicht nur Leute aus unserer Podcast-Community zu treffen, sondern eben auch ein gesamtes Wochenende miteinander zu verbringen. Und ich sag mal so, wir hatten doch ein paar Sorgenfalten im Vorfeld hinsichtlich der Wetterprognose und da sind wir doch eigentlich relativ glimpflich davon gekommen, würde ich mal sagen. Also wir hatten in Frankfurt, ich weiß, Kai, falls du hier gerade zuhörst, du hast mir erst heute oder gestern war es, glaube ich, geschickt, wie schön das Pfingstwochenende in München und Umgebung war. Da war es, glaube ich, wirklich schon sommerlich. Das war in Frankfurt ein bisschen anders. Ich würde sagen, von den Temperaturen zum Laufen perfekt und bis auf unseren Long Run am Sonntag, wo wir am Anfang ein bisschen, ja, wo es leicht getropft hat, leicht ein bisschen von oben nass geworden sind, hatten wir, glaube ich, insgesamt großes Glück und war klasse, hat mir riesig viel Spaß gemacht.
Sag mal, arbeitest du jetzt beim Marketing der Stadt Frankfurt oder was?
Ich setze drauf, dass das nächste Mal das vom Tourismusverband der Stadt Frankfurt bezuschusst wird. Dann würden wir auch was verdienen.
Also, ich bin bei allen Punkten bin ich ja komplett bei dir, ja. Beim Wetter nicht, weil da bin ich, muss ich ehrlich sein, da bin ich schon ziemlich enttäuscht. Ich bin auch von meiner App enttäuscht, weil die sonst eigentlich besser funktioniert.
Ja.
Wir wussten ja, dass Freitag ein bisschen schwierig werden würde. Der war eigentlich cool.
Der war super.
Sind ein bisschen durch den Park gerannt da, das war wunderbar.
Alles sehr cool. Schön Park, den du ausgesucht hattest auch, ja, der war super.
Ja, das ist ja ein Park, wo alle möglichen Menschen permanent laufen. Also ja, also das war einfach völlig in Ordnung, das passte und so weiter. Samstag war auch völlig in Ordnung, ein bisschen am Main rumgelaufen, eine ganz, ganz coole, ich bin jetzt gerade meinen Muskelkater wieder los, Session mit Alisa Jakubi. Was war das? Kräftigung, Mobilisierung, Dehnen, Flexibilisierung, Yoga, Entspannung, da war eine Menge dabei, aber eben für Läufer abgestimmt, ganz cool, ja, also ihr müsst quasi schon deshalb in unser nächstes Camp kommen, weil das war wirklich cool. Und für Sonntagmorgen hat meine App selbst am Samstagabend noch angezeigt, spätestens ab 9 Uhr Sonne. Und auch um 9 Uhr, ja, haben da die nächsten Gewitterschauer eingeschlagen und frag mich nicht. Nee, das war gar nichts vom Wetter am Sonntagmorgen. Da war ich echt gefrustet. Es war zum Laufen super, aber es war trotzdem gefrustet. Um die Uhrzeit, ich stehe auf um 5:45, um mit euch laufen zu gehen.
Das ist deine normale Uhrzeit, oder? Weil wir haben bei Alisa Jakubi auch gelernt, Donnerstag früh bist du eigentlich einer der Residents für die 6.30 Uhr Zoom-Session für Stabi-Workouts.
Habe ich ja schon gesagt, da werde ich dann so gegen 8:30 wach und denke, Ast rein, die anderen haben schon Sport gemacht, ich nicht. Ja. Ich komme um 6:45 gehen Hotel gefahren, weil ich ja in Frankfurt selber eine kleine Behausung habe. Und fahre in ein Nebelloch rein oder in ein wolkenverhangenes, nicht vorhandenes Panorama mit Wolkenkratzern rein, weil man nichts mehr gesehen hat und 10 cm Wasser auf der Straße und es hat geregnet. Nein, das lehne ich ab. Das lehne ich ab. Ich will da was sehen. Am Main ist es toll, wenn das ein bisschen Licht hat und so. Ne? Licht, Luft, Leben. Ne? Mein Hashtag. Ja, Luft und Leben war da. Licht, nein. Das lehne ich ab. War grau.
Licht war ein bisschen grau. Es hat ein bisschen
das
so
war nicht so, wie wir das gebucht hatten.
Herbstliche New York City Vibes hat es so ein bisschen gehabt.
Das schon eher.
Das war auf jeden Fall Programm. Hat aber der guten Laune tatsächlich gar keinen Abbruch getan. Es waren alle, soweit ich das beurteilen kann, bester Laune. Ich durfte die schnelle Gruppe sozusagen betreuen und wir hatten das jetzt nicht so im Vorfeld nicht so festgezurrt, also auch hier nochmal für diejenigen, die sich vielleicht nicht getraut haben, dieses Camp zu buchen, da hatten wir doch auch jetzt im Rückblick von ein, zwei Personen mitbekommen, die sich dachten, oh je, das ist bestimmt viel zu leistungssportlich und da werden krasse Intervalle gebolzt.
Habe ich tatsächlich auch noch etliche Rückmeldungen zu bekommen, ja.
Ja, also das ist, vielleicht hätten wir das im Vorfeld nochmal ein bisschen breiter ausführen sollen, dass wir, also unser Anspruch ist, dass wir für alle die da kommen, mal unabhängig von ihrem Leistungs- und Fitnessstand, ein gemütliches Laufwochenende gestalten können, gemütlich bezogen auf unterhaltsam, viel gut Atmosphäre, natürlich auch ein bisschen Sport treiben, aber jetzt auch nicht mehr Messer zwischen den Zähnen, Leute. Also wir wollten da schon so das Ganze gestalten, dass das für alle was ist. Und ich glaube, dass wir das gut geschafft haben. Also wir hatten ja von der Range tempotechnisch, ich war in der Gruppe üblicherweise, die so ja theoretisch bis 5,20, 5,30 war. In der Praxis sind wir dann eher so 5,0 gelaufen. Manchmal auch ein bisschen drunter, aber da ist dann immer so, dass alle mitgekommen sind. Da haben wir schon für Sorge getragen. Felix hat meistens so ein bisschen die mittlere Gruppe abgedeckt und Ralf, du hast die Gruppe abgedeckt, die am längsten was vom Laufen haben wollten. Was ja also im besten Sinne so gemeint ist. Ich weiß jetzt nicht, was hattet ihr? 6 Minuten, 6,30er Pace so?
Ja, wir hatten ja ein bisschen unterschiedliche Laufeinheiten.
Genau.
Ja, wir hatten irgendwas um die 6 und am Sonntag habe ich ja gesagt, ich laufe 6,30, das haben wir auch genau gemacht.
Also diese Range konnten wir anbieten, ne? Und das war jetzt auch, also wir hatten durchaus auch Leute dabei, die eine Marathon-Bestzeit um die 3 Stunden hatten, haben sich aber trotzdem auch jetzt in der 5-Minuten-Pace-Gruppe gut aufgehoben gefühlt. Also das war jetzt wirklich kein Camp, wo wir gesagt haben, da wird jetzt irgendwie Tempo gebolzt oder Umfänge gemacht bis zum geht nicht mehr, sondern es ist ein Community-Treffen. Es ging darum, euch kennenzulernen, ihr uns besser kennenzulernen, natürlich auch Inhalte zu vermitteln. Ja, dafür, Ralf hat es gesagt, hatten wir auch Alisa Jacobi als Gast bei uns, die mit uns natürlich auch Sport getrieben hat, gelaufen ist, viel über Yoga und auch Krafttraining vermittelt und auch gezeigt hat. Wir haben Lauf-ABC-Sachen gemacht, Laufanalyse-Sachen gemacht und ich glaube, so auf Basis des Feedbacks, was wir bisher erhalten haben, war das für alle passend und damit möchte ich jetzt zukünftig, falls wir sowas nochmal machen, für all diejenigen, die es sich nicht getraut haben, diese Angst nehmen. Also scheut euch nicht oder sucht gerne auch frühzeitig Kontakt zu uns. Das wird alles so sein, dass das für jeden passt. Dafür tragen wir dann schon Sorge.
Was sehr schön war, ja, ihr Lieben, ich wurde dann am Samstagabend noch gedisst von einem ehemaligen Profiläufer aus Regensburg.
Oh, was jetzt bin ich mir gar keine Schuld bewusst, was
habe ich denn gemacht? Ich hatte für den Long Run auf unser Chart darauf geschrieben, 90 Minuten bis 2 Stunden.
Ah ja.
Ja, und du so, oh, hier, ne, der Ralf, total motiviert und so, hast du nicht gesehen?
Ja.
Ja. So, ich komme mit meiner Gruppe ganz entspannt nach einer Stunde 45 zurück, denke, okay, wir sind echt sehr ordentlich gelaufen, haben da irgendwie 15 Kilometer gemacht und so, wunderbar. Denke, okay, jetzt beeilen wir uns mal ein bisschen, weil Philipp ist sicher ja schon längst mit seiner 90-Minuten-Gruppe wieder zu Hause. Ich bin schon auf dem Weg zum Frühstück. Philipp ruft an. Ja, ist ein bisschen länger geworden. Wir wollten dann doch den Halbmarathon noch schon rasch fertig laufen. Nee, ist klar.
Ja, ich hab sehr, das ist ja aber auch schön, also dass wir eben das Ganze nicht so in Stein gemeißelt haben. Ich habe wirklich auch gedacht, in Anbetracht des Wetters, also als wir raus sind, hat es ja doch ein bisschen geregnet. Da dachte ich, ja gut, wir müssen die Leute jetzt ja auch nicht da auf 2 Stunden prügeln oder sowas, um Gottes Willen, sondern 90 Minuten reicht ja auch vollkommen. Aber meine Gruppe, das waren also bis in die Zehenspitzen motivierte Leute. Und ich dachte, jetzt machen wir mal entspannt eine Runde hier am Main mit roundabout 10, 12 Kilometern und dann kann ich ja schon mal abfragen, für wen vielleicht 16, 17, 18 Kilometer dann auch reichen. Ne? Mit 5 Minuten auf einen Kilometer wären wir dann ja auch roundabout bei 90 Minuten gewesen. Und ja, dann sind wir an einer Brücke nach der anderen vorbeigelaufen und keiner hat Anstalten gemacht, dass jetzt so der Zeitpunkt wäre, wo wir mal auf die andere Main-Seite wieder rüber und Richtung Hotel laufen würden, dachte ich mir, gut, okay, who am I? Ja, also ich möchte hier niemanden davon abhalten, dass er weiter laufen darf. Und nachdem wir da ja auch noch in einer Vierer- oder Fünfer-Konstellation war, übrigens, also auch das nochmal gesagt, nicht nur Männer, Leute. Ja, also da waren...
Im Gegenteil, pari-pari.
Nee, ich wollte gerade sagen, wir waren zu viert und es war 50-50. Ja, also auch zwei sehr flotte Mädels mit dabei gewesen, die da auch Bock hatten, offensichtlich länger zu laufen. Und das haben wir dann auch gemacht, sind dann auch zusammen wieder zurückgelaufen zum Hotel. Und es waren dann, es war schon, was war es denn, 2 Stunden irgendwas, glaube ich. Ja, es muss über 2 Stunden ja gewesen sein, oder? Nee, Quatsch, 1.
Nee,
5er Schnitt, 5,20 sind wir, glaube ich, gelaufen für den Long Run. Ja, irgendwas um die 1,50 rum oder sowas um den Dreh. Also das war schön, ja, war toll. Und dann hatten wir natürlich noch, trotz alledem ja wirklich genügend Zeit eingeplant, deshalb... Also für diejenigen, die da waren, denen erzählen wir jetzt nichts Neues, aber für diejenigen, die jetzt eben nicht dabei waren, muss man vielleicht noch sagen, wir hatten ja auch für unsere Gäste vor Ort ein paar Goodies vorbereitet, Goodie-Bags sozusagen, mit ein paar Sachen, die sie, wenn sie dann möchten, noch ausprobieren können, auch genügend Sachen, die sie während des Longruns verpflegen würden, beziehungsweise auch als Snack vor einem Longrun dienen, weil wir natürlich gesagt haben, es wäre ein bisschen schade bei diesem sehr, sehr, sehr schönen Hotel, Da auch nochmal Props an dich, lieber Dominik, der uns überhaupt erst auf die Idee gebracht hat, das dort bei euch im JW Marriott in Frankfurt zu machen und auch für all das, was ihr vor Ort für uns ja dann auch vorbereitet habt. Das war wirklich großartig und da gibt es eben auch ein sehr, sehr tolles Frühstück und das haben wir dann alle zusammen zum Abschluss des Camp-Wochenendes und nach unserem Long Run wohlverdient genossen.
Tatsächlich war das ja auch erstens etwas, was ich sehr genossen habe, nämlich, dass die Community, die wir da ja mehr oder weniger zufällig zusammen hatten, sich sehr gut untereinander verstanden hatten, obwohl es sehr unterschiedliche Menschen waren, aus ganz unterschiedlichen Bereichen, Klammer auf. Ich glaube, dass das einen großen Reiz hat, wenn man Menschen trifft, die man sonst in seinem normalen Leben nicht trifft. Es wurde sehr viel gelacht, es wurde sehr viel gesprochen, auch während des Laufens. Und mir ist, glaube ich, selten ein längerer Lauf so leicht gefallen als der am Sonntag, weil wir permanent geredet haben, ja, ja. Immer wieder ein bisschen was erzählt. Ich laufe ja oder trainiere ja überhaupt. Beim Schwimmen unterhält man sich sowieso nicht so viel, aber ich trainiere ja 99% alleine und das war schon super, super angenehm. Ja, also ich meine, du bist sehr viel mehr ja in deiner aktiven Zeit halt auch als ja, mehr als Bahnläufer, glaube ich, ne? Auch in Gruppen unterwegs gewesen, ja. Danach dann auch mehr alleine.
Das stimmt.
Das hat schon eine andere Dynamik. Das ist schon cool. Also im besten Sinne Community-Laufen, ne?
Das war auch bei uns der Hauptfaktor, warum der Lauf am Ende noch Richtung Halbmarathon sich entwickelt hat, weil wir tief in Gespräche uns da verloren haben, in Anführungszeichen. Und klar, dann auf einmal stellt man fest, jetzt haben wir schon irgendwie 18 Kilometer, aber waren da auch noch mittendrin. Und von dem her war das sicherlich einer der Hauptaspekte, warum man auch die sportliche Zeit während des Camp-Wochenendes, drumherum haben wir uns natürlich auch viel unterhalten, aber auch während des Laufens dann vielleicht der ein oder andere Kilometer noch mehr wurde.
Ja, und du hast die Goodiebags schon angesprochen. Da haben wir natürlich ein bisschen von unseren Partnern profitieren können, logischerweise. Unter anderem auch von unserem Partner heute. Ganz neu, nee, nicht ganz neu, sondern kennt ihr schon lange, aber kommt bald was Neues, ja. War allerdings auch in unserer Goodie-Überraschungstüte mit drin, und zwar die Travel Packs von AG1, weil gerade nach einem stressigen Wochenende mit einer doch auch nicht zu unterschätzenden Belastung für alle Beteiligten, von der Birne bis zu den Beinen, ja, von B2B heißt es, glaube ich, ne? So ist, glaube ich, B2B definiert. Ne?
So könnte man das, glaube ich, wahrscheinlich definieren. Ja, da ist es natürlich auch wichtig, dass man das Immunsystem natürlich entsprechend versorgt. Und das ist natürlich mit AG1 sehr, sehr einfach. Ihr wisst Bescheid, es sind praktisch 5 Produkte in einem und eine tägliche Portion. AG1 liefert euch halt Nährstoff, also ein Nährstofffundament, was viele andere Multivitamin- und Multimineralienpräparate überflüssig macht. Ja, das Ganze ist auch sehr einfach einzunehmen, super easy. Ihr nehmt einfach 250 Milliliter kaltes Wasser, ein Esslöffel, Messlöffel natürlich, nicht Esslöffel, AG1. Oder eben ein Travel Pack, schüttelt das 10, 15 Sekunden und dann seid ihr good to go und habt eine Versorgung an Vitaminen, Nährstoffen etc., was den Tagesbedarf üblicherweise abdeckt. Ja, für wen ist das dann vielleicht empfehlenswert, sage ich jetzt mal? Also da muss man natürlich auch sagen, es hängt sehr stark, glaube ich, von eurem Lebenswandel ab. Für all diejenigen, die halt sagen, ja, gesunde Ernährung ist mir wichtig, das ist uns auch. Trotzdem, wir wissen ja, wie das ist, ist im stressigen Berufsalltag, Familienalltag vielleicht nicht immer so ganz einfach auf die Reihe zu bekommen. Wenn ihr dann noch dazu irgendwie sportliche Ambitionen habt, relativ viel Sport treibt, vielleicht auch irgendwie Marathons oder andere verrückte Dinge anstrebt, ja, dann ist das natürlich eine sehr gute und vor allem auch sehr einfache Lösung, euch optimal mit den nötigen Vitaminen und Nährstoffen zu versorgen. Das Ganze gibt es bei uns unter www.drinkag1.com/bestzeit. Ja, da könnt ihr unseren Community-Deal bestellen, der eben neben dem Monatsabo AG1 auch noch einige Goodies beinhaltet, wie zum Beispiel eine Edelstahl-Aufbewahrungsdose, einen Shaker, 5 praktische Travel Packs und einen Jahresvorrat an Vitamin D3. Ja, das Ganze einfach unter www.drinkag1.com/bestzeit. Schaut da unbedingt mal rein.
Ja, wir freuen uns, wenn wir euch da über den Link ein bisschen was Gutes tun können. Und auf der anderen Seite haben wir aus dem Wochenende auch viel mitgenommen für neue Ideen. Ja, die sprießen noch so ein bisschen, die müssen wir noch ein bisschen kanalisieren. Aber jetzt im Sommer ist ja auch so viel los, also zumindest ist ja bei mir so viel los, dass da in der Hinsicht jetzt nicht so viel gehen kann in den nächsten Wochen und Monaten. Aber es wird natürlich ein hochspannendes nicht nur Wochenende, sondern ein hochspannendes Zeitfenster für eine Menge Sport. Ich will es gar nicht nur auf Laufen runterbrechen. Es wird halt eine Menge Sport. Ja. Es gibt leichtathletik Europameisterschaften, es gibt natürlich die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Ja. So langsam fängt das ja auch an, so ein bisschen seine Vorboten auszusenden. Dann natürlich Olympia. Finde ich sogar jetzt noch relativ niedrig so in der öffentlichen Diskussion. Ja. Kommt das irgendwie noch gar nicht so recht vor. Aber also ich freue mich schon ein bisschen drauf. Wir hatten heute schon für die Leichtathletik-Events eine Schalte, wo wir so ein bisschen geschaut haben, was passiert denn eigentlich in diesem Jahr und so. Und ich habe 4 Runden 3000 Hindernis der Frauen. Ja, wir haben das ja letzte Woche schon mal gesagt. Ja, Lea Meyer, toll gelaufen. Olivia Gürt ist durch ihren tollen Auftritt bei den Weltmeisterschaften qualifiziert. Und Gesa Krause hat an dem vergangenen Wochenende wieder so eine kleine Episode hinzugefügt. Eine Woche davor musste sie noch ein bisschen, sagen wir mal, ihrer Belastung Tribut zollen. Da hatte sie ja mehrere Wettkämpfe in eine Woche reingepresst, unter anderem auch einen 5000-Meter-Lauf versucht in Karlsruhe. Musste da leider sehen, dass das ein Rennen zu viel war in der Woche. Hat aber auch die Größe bewiesen, da auszusteigen. Ja, das ist ja immer so ein bisschen so-so. Ne? Bist du auf der Bahn mal ausgestiegen, weil du gesagt hast, nee, ich muss mich jetzt mal ganz kurz auch selber in dem Rennen resetten, um mich nicht zu zerstören. Ja, Max Torwart hat das jetzt am Wochenende auch so beschrieben, dass er gesagt hat, ich kann jetzt hier durchziehen, aber ich kann nicht das Ergebnis erreichen, was ich haben möchte. Ihm fehlt halt noch eine Norm. Also gehe ich lieber raus und versuche am jetzt kommenden Wochenende in Brüssel zu laufen. Und Gesa ist da in Karlsruhe ausgestiegen und ist dann in Rehlingen am Wochenende wieder gelaufen und hat eine persönliche Bestleistung über 1500 Meter erzielt, und zwar eine wirklich gute. Und das war so eine Bestzeit, die stand seit 7 oder 8 Jahren, und die hat so gestrahlt, ja, weil alles aufgegangen ist. Ja, kennst du das aus deiner Zeit noch? Ich habe das nicht auf dem Schirm, ob du mal irgendwo so rausgegangen bist.
Jein, also ich bin ganz am Anfang meiner Leichtathletik-Karriere, die ja dann eigentlich erst wieder spät sozusagen an Fahrt aufgenommen hat, bin ich mal in Blitzhausen auch bei einem 3000-Meter-Rennen, ja, dumm angelaufen. Das war, ich habe ein Jahr oder war ein Jahr wieder zurück sozusagen im Leistungssport, dann auch natürlich irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen zu schnell, zu gut eingestiegen, nachdem man 3-4 Jahre weg vom Fenster war, dann damals direkt irgendwie Bronzemedaille gewonnen bei den deutschen noch U20-Meisterschaften, und das Jahr darauf quasi, also ein halbes Jahr später, dreiviertel Jahr später, bin ich eben im Mai in Blitzhausen gelaufen und habe halt gedacht, jo, jetzt habe ich's drauf und so, bin ready, um mit den Kenia-Boys mich zu battlen. Total dämlich dann irgendwie mit 20 da mit den Kenia-Jungs mit angelaufen, ja, die halt auf unter 8 Minuten da losgestiefelt sind. Bei damals noch einer persönlichen Bestleistung von 8,20 oder so. Mhm. Für mich war das Rennen halt nach 2000 Metern beendet. Aua. Im Kopf, vor den Beinen eigentlich auch, aber bin dann halt auch raus. Und mein damaliger, wenn man so will, noch Jugendtrainer, der Harald Olbrich, der hat mir danach so dermaßen auf dem Einlaufareal nebenan den Kopf gewaschen, dass er gesagt hat, Junge, für wen hältst du dich? Der Respekt, wenn du schon so eine dumme Aktion bringst, dann gebührt es zumindest der Respekt deinen Kontrahenten, dass du dieses Rennen fertig läufst. Und er hat, ich weiß, was damals seine Mission war, so Überheblichkeit ein bisschen einzufangen und so, und Respekt vor dem Wettkampf. Und das war auch gut zu der damaligen Zeit, weil ich habe das danach nie mehr gemacht. Es kommt aber eine Einschränkung. Das ist natürlich eine komplett andere Ausgangslage damals mit Anfang 20 gewesen, wo es jetzt keine strategischen, vor allem nicht zum Saisonbeginn, strategische Entscheidungen gab, wo es um irgendwelche Olympia- oder EM-Qualis geht. Ich verstehe heute Leute wie eine Gesa oder auch ein Max Torwart sehr, sehr gut, denn wir haben im absoluten Profibereich trotz alledem, ja, wir haben mehr Chancen als in einem Marathon, aber am Ende auch wieder gar nicht so viele, sondern es ist ja doch sehr eng getaktet. Und du kannst nicht jede Woche 5000 Meter All-Out rennen auf dem Niveau. Das ist nicht möglich. Und wenn beispielsweise Max Torwart, du hast ja angesprochen, ich habe das auch so ein bisschen verfolgt, ich glaube, die Durchgangszeit war ja irgendwie 8,09 bei 3000. Da hat er auch durchaus ein bisschen Kritik, finde ich zu Recht übrigens, auch bei den Veranstaltern geäußert, die wohl im Vorfeld gesagt haben, wir stellen euch Tempomacher, die ein Rennen Richtung Roundabout, wahrscheinlich 13-20, EM-Norm etc. Möglich machen, ja, dann muss man halt auch 8-0 durchgehen oder schneller und nicht 8-0-9. Und 10 Sekunden, das läufst du halt auch auf 2 Kilometern hinten raus, jetzt eher schwierig noch rein, sage ich jetzt mal, auf dem Niveau. Ja,
eher nicht, ne?
Ja, man eher nicht. Ja,
gleichmäßig also, Tempo durchziehen.
Genau. Und dann ist natürlich die Frage, wenn du weißt, du hast halt nur ein oder zwei Möglichkeiten, dann ist es natürlich, also ich glaube, jedem fällt es schwer, ein Rennen vorzeitig zu beenden, das ist ganz klar, aber dann ist es einfach eine strategische Erwägung, die absolut sinnvoll und richtig ist, zu sagen, naja, komm, bevor ich jetzt hier auf der letzten Rille mir hier alles rauslaufe, und es reicht ja am Ende dann trotzdem nicht, und mir damit vielleicht die zweite Chance überhaupt verbaue, sprich Brüssel jetzt dann, dann macht es natürlich Sinn, das jetzt zu sagen, okay, 3000 Meter wollten ein gutes Training, aber ich muss das eben nächste Woche nochmal probieren. Und bei Gesa sieht man ja zum Beispiel, übrigens bei Gesa auch da vielleicht nochmal angemerkt, einfach nur von meiner Beobachterrolle von außen, finde ich sehr gut, wie sie damit auch umgegangen ist, kommunikativ. Das nicht einfach irgendwie so stehen zu lassen, sondern das auch durchaus erklärt hat, dass es eben auch stressig ist, dass sie sehr viele Rennen davor gemacht hat, die ja auch sehr gut gelaufen sind, aber ja, heutzutage sie ja auch eben nicht nur Profisportlerin, sondern auch Mutter ist und all diese Aspekte ja da irgendwo auch zusammenfließen und dass sie eben in Karlsruhe platt war und das Rennen deshalb auch nicht beendet hat, aber ja sehr stark zurückkam, weil in Rehling dann mit einer riesigen 15 Meter Bestleistung, was übrigens auch ich sag mal so, für den weiteren Saisonverlauf durchaus Freude machen darf, weil ich möchte jetzt nicht Unrecht tun, aber ich müsste ihr Profil jetzt hier aufrufen von World Athletics. Ich glaube 15 Meter, nur ansatzweise in der Region ist sie schon länger auch nicht mehr gelaufen. Es ist jetzt Bestzeit gewesen, aber ich glaube, Das war jetzt auch schon länger nicht mehr der Fall, was ich insgesamt als sehr, sehr gutes Zeichen für die weitere Saison deuten würde.
Ja, und vielleicht noch ein kleiner Anhang. Jolanda Kalabis war ja hier bei uns im Podcast, hatte ein sehr, sehr schwieriges Jahr im vergangenen Jahr, praktisch komplett weg mit einer Fußverletzung. Ja, langer Weg wieder zurück, hat jetzt die ersten Wettkämpfe gemacht, war sehr enttäuscht, weil es nur langsam voranging, ist im Sog von Gesa Krause auch persönliche Bestleistung gelaufen, ja. Konnte noch nicht ganz mithalten am Ende, aber ist persönliche Bestleistung gelaufen, nämlich auch eine 4.07 hoch irgendwas. Und auch für sie ist das ein Riesenschritt vorwärts. Ja. Ja, mehrere Sekunden Bestzeit. Sie wird jetzt auch wieder noch weiter sicher sich auch in Richtung 800 und so weiter bewegen. Ja, aber das ist halt cool, ja, dass man eben auch mit solchen Rückschlägen umgehen kann und zurückkommen kann und dann noch absolute Bestleistungen schaffen kann. Ist gleich auch ein Thema mit unserem Gast, ja, der hat auch, wie soll ich das sagen, eine Jojo-Karriere, noch auf einem anderen Niveau, deutlich höheren Niveau hingelegt, ja, Marc Warnecke. Aber das ist wirklich cool zu verfolgen. Und nochmal, wir sind ja erst am Anfang einer sehr, sehr langen Saison, die eine Menge hat, die eben auch für Jolanda Kalabis, die ja noch jung ist, die eine U20-WM noch bestreiten kann, noch ein paar Höhepunkte hat. Ja, also deshalb, ich freue mich wahnsinnig auf diese Saison. Und weißt du was? Der Marc ist schon in der Warteschleife. Ja, ja, perfekt. Dann können wir eigentlich direkt zu ihm übergehen. Ja?
So machen wir das. Holen wir den direkt dazu. Und ich freue mich auch schon auf das Gespräch. Mal in sehr, meine sehr Lieblingssportart. Eintauchen im wahrsten Sinne des Wortes. Wortspiel. Das wird großartig.
Dann würdest du jetzt einsteigen, Ralf, oder? Weil Intro haben wir gerade gemacht. Genau.
Ja, Marc, super, dass du dir Zeit genommen hast. Das Essen mit deinen Jungs auf Fast Forward gestellt.
ja, wir sind genau.
Bei derselben Veranstaltung, aber an etwas unterschiedlichen Orten in Berlin, weil unsere Kinder ja hier bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften schwimmen. So trifft man sich dann wieder. Ne? Wir kennen uns schon sehr lange. Ich habe gerade schon oft gefragt, ob Philipp und Marc sich eigentlich kennen, aber nein, kannten sich bisher nicht. Das können wir jetzt alles im Laufe unseres Gespräches ein bisschen ändern und den geneigten Hörer und den geneigten Hörerinnen näher bringen. Ja, nur ein ganz kurzer Abriss über Marcs Karriere. Sehr lange, sehr erfolgreich im Schwimmen, olympische Medaillen gewonnen, erfolgreich auf welt- und europäischem Niveau. Im Prinzip schon eine gesamte Karriere hinter sich gebracht. Ja, die klang so ein bisschen ab. Nebenbei noch mal kurz eine kleine Arztausbildung gemacht. Ja, was man so macht, wenn man nicht im Becken ist. Ja, bei so einer Trainings-
wenn man Langeweile Sport. Hat.
Genau, ja. Und dann noch mal auf die Idee gekommen, mit einer radikalen Ernährungsumstellung und einer, wie soll ich sagen, Veränderung der Physiognomie noch mal ernsthaft das Schwimmen zu attackieren. und ist dann mit einem legendären Finalrennen in Montreal Weltmeister über 50 Meter Brust geworden, im für Schwimmer biblischen Alter von 35 Jahren. Und ich glaube auch immer noch der älteste Weltmeister der Schwimmgeschichte. Ja, also das ist schon auch eine coole Karriere, ne?
Ja, die war facettenreich, wollen wir es mal so nennen. Viele, wie sagt man so schön, eine schöne Karriere ist ja die, die viele Tiefen hatte, und die hatte ich. Und zum Glück hatte ich aber auch ein paar Höhen dabei. So würde ich es umschreiben.
Ja, lustig ist ja, dass du, wenn du jetzt irgendwo vorgestellt wirst, ja, das definiert sich ja doch schon jetzt relativ stark logischerweise über die Firma, die du anschließend gegründet hast, die sich sehr viel mit Nahrungsergänzungen und mit Nahrung überhaupt, mit Sportlerernährung und so weiter befasst, wirst du viel stärker darüber definiert als über deine Olympiamedaille. Ja, weil, also im Prinzip finde ich, ist das ja schon auch noch höher eigentlich als WM-Titel, oder?
Ja, ist so die Frage, wie du siehst, es ist ja natürlich irgendwie, das ist vielleicht das Klientel, wo wir rumtouren, weil ich habe ja, wenn das, also es ist jetzt ein bisschen doof, weil normal würde ich jetzt so nicht reden, aber wenn du das so ansprichst, weil ich habe das auch noch nie so für mich beleuchtet, aber du hast prinzipiell schon recht, und ich glaube, das liegt vielleicht daran, weil wir viel mehr Olympiamedaillen mit der Firma begleitet haben, als ich selbst machen konnte. Wir sind ja überall im Sport vertreten, und dann, ja, und dann irgendwie kam mir das Gefühl zuerst, wo du die Frage so stellst, und da sage ich, ja, das kann vielleicht daran liegen, weil wer weiß nicht, den deutschen Meister im Fußball stellen, den Weltmeister im, was weiß ich, Rudern oder keine Ahnung was. Und da sind wir überall bei. Wir hätten jetzt fast ein Champions-League-Finale gehabt mit reiner Amtssportbesetzung. Ja, also das sind Dinge, da sind wir halt sehr weit vertreten, machen da auch sehr, sehr viel. Und ja gut, dann färbt das vielleicht natürlich irgendwo dann auch ab, obwohl wir eigentlich relativ unbekannt sind, vor allem im Amateurbereich. Ne? Das weiß ich auch nicht. Also ich weiß schon, warum. Ich weiß nur nicht, warum mancher da andere Dinge tut. Aber das ist ein ganz anderes Thema, will ich auch gar nicht thematisieren. Alles gut.
Und also wenn du natürlich, ich nehme mal an, auch in sehr jungen Jahren zum Sport gekommen bist, dann irgendwann sich das wahrscheinlich in so eine leistungssportliche Richtung entwickelt hat. So war es zumindest bei mir auch mit Leichtathletik beziehungsweise mit dem Laufen dann irgendwann.
Ja.
Ab wann hat für dich Ernährung und dann vielleicht auch Nahrungsergänzung eine Rolle gespielt? Weil das finde ich spannend, und ich glaube, ich meine, die meisten unserer Zuhörer sind, also nicht ausschließlich, gibt bestimmt auch welche, die vielleicht noch gerade tatsächlich in jüngeren Jahren Leichtathletik machen, aber natürlich die Mehrheit ist vielleicht auch erst später zum Laufen gekommen und hat sich vielleicht auch später erst mit sowas auseinandergesetzt, die klassischen Quereinsteiger irgendwann. Ja. Ich meine, für mich, klar, solange ich zu Hause gewohnt habe noch, bis zum Abitur, ja, habe ich mich um Ernährung nicht groß gekümmert, weil ich habe das gegessen, was zu Hause auf dem Tisch war, was Gott sei Dank man heute wahrscheinlich als ausgewogen bezeichnen würde. Also es gab durchaus Obst, es gab Gemüse und so weiter. Irgendwann ist es dann aber spätestens nach Auszug und einer weiteren, ich sag mal, Fokussierung in Richtung Leistungssport und dann irgendwann Nationalmannschaft, Olympia, hat das natürlich zugenommen, und dann kam das ja auch das Thema irgendwie, dass es schwer wird, wahrscheinlich den Bedarf, den man entwickelt, als Hochleistungssportler nur über Nahrung decken zu können. Wie war das bei dir?
Ja, es sind so tatsächlich drei Paar Schuhe eigentlich, die du ansprichst, weil du hast eine Sportart gemacht, wo es ja wirklich auch bei der Nahrungsergänzung oder Substitution darum geht, den Tank möglichst lange voll zu halten oder voll zu lassen. Das ist ja mal eine ganz andere Sache, als andere Sportler zum Beispiel haben. Also du bist ja wirklich einer, der mit Limits lebt, mit Limits ich sage es ganz einfach, salopp, von der Füllmenge. Also du lebst ja wirklich von der Menge, die du reinkriegst. Je mehr du reinkriegst, desto besser ist es. Da hast du schon deine Leistungssteigerung. Das ist bei anderen Sportarten ganz, ganz anders. Da ist die Menge gar nicht entscheidend, weil die ist immer genug da eigentlich. Da geht es um andere Themen. Das ist aber total different dann im Endeffekt, aber dennoch spannend. Bei mir war es so, ich bin schon sehr talentiert im sportlich allgemein und im Schwimmsport auch. Und mein Trainer hat mal so schönen Spruch gesagt, als irgendwie rauskam, dass ich sehr viel an mir selbst arbeite, also was das Training angeht, auch Selbsttrainingsplanung und sowas, wurde er mal von einem Reporter ganz doof gefragt, der wollte ihn eigentlich ein bisschen hops nehmen und hat dann gesagt, Herr Melzer, was ist denn eigentlich Ihr Anteil an dem Erfolg von Marc Warnecke? Und da wollte er halt so, das war eigentlich eine Frage, die stellt man einfach nicht. Und weil er nie begriffen hat, dass Trainer, Athlet ein Teamgespann ist. Und dann sagt aber der Horst Melzer total souverän, mir ist nicht gelungen, das Talent von Marc Warnecke im Keim durch mein Training zu erstechen. So, das ist so die geilste Antwort, die ich jemals gehört habe. Und total souverän, weil wir waren halt ein Team und das darfst du niemals unterschätzen. So, und aber gut, das kleine Episode daher. Und dahingehend, nur ich habe mich aufgrund dieses Talents früher ganz wenig drum gekümmert, weil es nicht notwendig war. Also ich habe einfach ich habe das gemacht, was ich wollte. Ja. So bin ich prinzipiell auch immer. Ich habe gegessen, was ich wollte. Ich habe da nicht drauf geachtet. Mir war irgendwann mal so nach den ersten Olympischen Spielen 88, also 90, so war mir klar, nein, es macht schon Sinn, wenn man das eine oder andere substituiert. Da habe ich tatsächlich diesen doofen Gedanken gehabt, wenn es so willst, ich will das, was mich schneller macht. Was natürlich totaler Quatsch ist, weil du musst weiterdenken, du brauchst das, was dich regeneriert, damit du dann über mehr Training schneller wirst. Aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema, können wir gleich drauf eingehen gerne. Hab dann quasi da angefangen, mich dann dafür zu interessieren, habe aber die Ernährung komplett außer Acht gelassen. Und dann ist irgendwann im Laufe, ich habe ja immer sehr viel gemacht, ich habe ja ganz normal studiert, habe nebenbei das noch gemacht, habe aber noch auch Motorsport gemacht. Ich bin ja aktiv Carrera-Cup ganze Saisons gefahren, also neben dem Schwimmsport sogar an einem Wochenende. Also ich bin in Braunschweig deutscher Meister geworden und zwischen Vor- und Endlauf bin ich noch ein Qualifying in Oschersleben gefahren. Also das hat nur keiner mitgekriegt, aber das war schon immer, mein Plan war relativ voll, aber dafür habe ich auch nichts verpasst, hört man da ja schon raus. Und ich habe mich dann um das Thema Ernährung so allgemein nicht so wirklich gekümmert. Und ich wurde dann im Laufe des Alters, Älterwerdens, natürlich auch immer dicker. So, weil ich auch ein genetischer Typ bin dafür, was eigentlich auch für einen Sport ein Vorteil ist, weil ich kann Energie umsetzen in Masse, egal wie die jetzt aussieht. Fettmasse ist natürlich doof, aber auch in andere Masse. Ich kann die auch in Muskulatur umsetzen und bin da halt so ein, ich sag mal, metabolischer Typ. Und habe mich dann nie drum gekümmert und dann weiß ich auch, hat mal ein Reporter, bin ich Europameister geworden, kam der an mit einem Bild von der Siegerehrung und da standen wir so, oder kurz davor hatten wir noch kein T-Shirt drüber und standen wir alle mit Oberkörper frei. Ich stand in der Mitte als Gewinner und rechts und links standen dann die beiden Kontrahenten, zweiter und dritter, beide Waschbrettbauch, kein Gramm Fett und ich Bauch. So, und dann sagt er, und was fällt dir auf? Dann habe ich geantwortet, mir fällt auf, dass zwei wohl falsch trainieren und sich falsch ernähren müssen, weil die gewinnen ja nicht. So, und habe danach ihm noch gesagt, lieber dick und schnell als langsam und dünn. Damit war ich dann auch wirklich fertig. Also ich war damit auch durch. Also auch die Überlegung war damit abgeschlossen. Als ich dann im Krankenhaus 2004 habe ich versucht, nochmal Olympia-Quali zu machen. Da war ich aber eigentlich schon mit dem Schwimmen fertig. Da war ich schon in der Unfallchirurgie, volle Dienste geschoben. Bin dann knapp gescheitert, war aber für mich okay. Da habe ich mich in die Dienste gesteckt und habe da Vollgas gegeben und bin dann, was meinem genetischen Typ natürlich nahe kommt, und bin dann halt sehr auseinandergegangen. Hatte dann so meine 122 Kilo und habe dann im Dezember gesagt, so kann es nicht weitergehen, weil ich merke ja schon die Nebenwirkungen von dem Essen. Ich muss was machen. Und habe halt angefangen abzunehmen, kam dann auf die Idee, meine Aminosäuren zu nehmen, die ich eh schon immer benutzt hatte, die zu nehmen, um dann abzunehmen, Muskelmasseverlust quasi zu vermeiden, ist jetzt mal so einfach gesprochen. Habe das dann so gemacht und weil ich nichts anderes kann und im Winter sowieso nicht, außer Radfahren kann ich noch ganz gut, aber das war im Winter, geht das auch nicht, laufen kann ich zum Beispiel gar nicht, habe ich gesagt, weil jetzt ein bisschen Sport kann schon helfen, gehe ich schwimmen. Da hatte ich aber schon 10 Kilo weg und habe schon gemerkt, ich fühle mich schon besser. Und dann habe ich angefangen, erstmalig tatsächlich, mich für das Thema Ernährung wirklich zu interessieren. Also ich habe das zwar begriffen, ich habe das ja auch prinzipiell gelernt, oder ich kann das, also es war jetzt nicht das Thema, das mir fremd war, nur ich war so, wie man halt so ist, als so eine, ja, so typisch Mann, nicht drüber nachgedacht, einfach mal gemacht, ne, so. Und da habe ich dann angefangen zu sagen, nee, das Thema ist interessant, und da habe ich dann auch gemerkt, es bringt was. So, und dann wurde ich dann relativ flott schon im Training, habe ich gemerkt, boah, mit weniger Gewicht schwimmst du ja echt gut, gar kein, und mit dieser Ernährungsumstellung, die ich ja machen musste, viel Gemüse, dann die Aminos drauf und also dann auch wirklich nicht jetzt mehr Currywurst, Pommes, Mayo und sowas, also sowas auch weggelassen mal einfach, und habe gemerkt, boah, meinem Körper tut das gut und meiner Leistung ja auch. Habe mich dann zu den deutschen Meisterschaften angemeldet, bin da erstmalig seit Jahrzehnten quasi mit Waschbrettbauch angetreten, Weltjahresbestzeit geschwommen und habe dann gesagt, das ist ein, was ist jetzt für ein Wettkampf, Weltmeisterschaft, die machst du mit. Ich habe Resümee, lange Rede, kurzer Sinn. Als ich dann zu den Weltmeisterschaften ging, habe ich mich tatsächlich, also ich bin ja ein Mensch, der lebt so sein Leben, also der macht nicht, dass er was er will, also ich bin auch sehr bodenständig, aber ich mache halt ziemlich viel. Und ich habe Also ich bereue immer recht wenig, weil ich das immer, wenn ich mache, ich mache es ja nie dumm, wenn ich was mache. Aber ich muss wirklich sagen, der größte Fehler in meiner Karriere war, dass ich mich nicht frühzeitig um das Thema Ernährung gekümmert habe. Das war der größte Fehler und hat mir bestimmt, definitiv mit dem heutigen Wissen, boah, echt was gekostet. Also echt Erfolg gekostet, weil da war ich einfach zu oberflächlich. Das muss man wirklich sagen, das muss man sich auch selbst irgendwann mal eingestehen. Also das dazu, wie ich dann dazu stehe und auch wenn wir gleich mal über Substitution reden, also man darf nie vergessen, die Grundernährung ist die Basis für alles. Ich brauche kein McDonald's-Junkie für irgendein Pulver zu nehmen. Ich brauche nicht diese Massenanbieter, wo dann irgendein aufgepumpter Bodybuilder irgendwelche Sucralose übersüßten Sachen sich reinhaut und für einen dicken Arm. Ich meine, es gibt einen Slogan in der Fitnesskette, einfach gut aussehen, aber wir sind ja Sportler, es ist uns ja viel zu wenig. Einfach gut aussehen war ja niemals unser Antrieb. Das interessiert ja, ich habe den Slogan gesehen, der war genauso wie von dem Geldinstitut der Slogan gut. Da sage ich so, ich sehe das und sage, ja, das ist nicht gut genug. Also da ist so direkt meine Antwort da drauf. Ja, also so im Kopf, das ist einfach mein Typus als Sportler, der lässt das gut nicht zu und der lässt auch einfach gut aussehen nicht zu, weil da komme ich nie hin und will ich auch gar nicht und interessiert mich auch nicht. Und was aber ein Punkt ist, warum ich auch vorher dann meinetwegen dick rumgelaufen bin, obwohl ich in Badehose unterwegs war. Ne? Und ich meine, da bist ja, lässt dann ja auch die Leute, weil als Schwimmer bist ja doch schon ziemlich nackt da, ne? Und wenn du dann immer so ein Röllchen so drüber hast, also richtig fett war ich natürlich nicht, aber ich war schon schwabbeliger als die anderen. Und das ist natürlich schon unangenehm, aber selbst das war mir egal. Ne? Aber lange Rede, kurzer Sinn nochmal, also die Ernährung ist wirklich, wirklich die Basis für alles und das muss man, kann ich immer wieder nur predigen. Und danach kommt die Substitution.
Lass mich noch mal einen kleinen Schritt Außenwirkung und ja darauf angesprochen werden, ja, was ja letztlich, also heute würde man sagen Bodyshaming, ja, aber es war ja eine Unverschämtheit von einem Berufsstandskollegen, dich überhaupt darauf anzusprechen, weil du hast ganz oben gestanden und niemand sonst. Das ist ja eine Unverschämtheit, ja. Du bist da souverän mit umgegangen. Ich weiß, dass eine Menge anderer Sportlerinnen und Sportler das nicht konnten und aus solchen Situationen wirklich traumatische Erlebnisse gezogen haben. Ja. Um jetzt mal bei einer deiner prominenten Mitstreiterinnen zu bleiben, Franzi van Almsick, die dann bei den Olympischen Spielen in Sydney als Franzi van Speck von der großen deutschen Zeitung mit den großen Lettern tituliert wurde, obwohl sie zu dem Zeitpunkt die erfolgreichste nach Zahl der Medaillen Olympionikin der Sportart Schwimmen war. Die haben das...
Kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn du das sagst. Wenn du das sagst, kriege ich Gänsehaut, weil man es einfach nicht macht, weil es so eine Frechheit ist. Ne?
Ja. Das, aber was ich sagen will ist, gut aussehen, verstehst du, das wird dann halt immer so da drauf gepresst auf dieses Sporttreiben, ja, weil im Sport geht es um ganz andere Dinge. Ne? Da geht es darum, an der entscheidenden Stelle schnell zu sein, ja, oder schneller als die anderen zu sein und nicht darum, dass man da jetzt, nach einem harten Training ist keiner hübsch.
Ja, doch, niemand ist da hübsch.
Ja, hübsch fertig warst du da. Hübsch weiß
hübsch oder fertig, grün. Wollte ich genau sagen, genau. Ja, es ist einfach so, ja, und das hat auch mit Hübschen ja gar nichts zu tun, ne? Also im Sport leben wir davon, von dem Slogan Form follows Function, ja, und nur das zählt. Und guck dir mal Sportler an, bleib mal im Ausdauersegment, guck dir mal Jan Frodeno an. Der hat ja seinen Körper quasi der Fahrradhaltung angepasst mittlerweile. Also der ist ja, das ist ja, wenn ich den sehe, also phänotypisch allein, also so wie er optisch mittlerweile ist, ja, das ist der Sport quasi, ja. Also das ist das Wahnsinn, ja, wie sich ein Mensch verändert, adaptiert an das, was er da tut. Also da zählt das wirklich Form follows Function, ja. Das ist nicht auf breite Schulter, dicken Arm oder sonst was. Es ist alles auf Funktion, alles. Jeder Muskel ist auf Funktion und auf maximale Leistung und optimiert bis zum Letzten, ja. Und das ist ja das, was wir im Leistungssport eigentlich machen. Deswegen ist allein auch das Herangehen. Und wenn man die Franzi damals so bezeichnet hat, also ich weiß gar nicht, welche Strafe man für diesen Kollegen eigentlich aussprechen müsste, weil was diese Menschen bei den Personen im gesamten Leben und nicht nur in dem Zeitpunkt des Artikels bewirken, ist den, ach, ich weiß gar nicht, ist den also so doof kann es ja gar nicht sein, dass sie nicht bewusst ist, ganz ehrlich. Also so ein bisschen kann man das ja schon mal nachvollziehen, wenn man drei Hirnzellen hat. Das Schlimme ist halt, das hat für diese Menschen, die es dann betrifft, eine unheimliche Konsequenz. Und selbst für Männer, ja, selbst das ist lebensverändernd.
Ja, das wird oft unterschätzt. Ja, weil du kennst die Beispiele alle, wir kennen sie aus dem Ausdauerbereich natürlich noch und nöcher. Es ist nicht so ein Thema, ja. Bei Frauen wird es häufiger thematisiert, was falsch ist, ja. Weil das ist eine Privatsache, wie jemand mit seinem Körper umgeht.
Richtig.
Ja? Bei Männern ist es ein absolutes Tabuthema, weil es im Prinzip gar nicht besprochen wird.
Gar nicht. Ja, aber haben wir jetzt doch auch. Wir haben doch auch einen Fußballer, der gerade hingerichtet wird. Das nimmt ja auch mit, glaub mir das.
Ja,
das nimmt
ja
auch mit. Meinst du, das nimmst du nicht mit, so ein Scheißfoto?
Ja,
kurz vorm Champions League-Finale? Meinst du, hast du Bock drauf? Das ist ja das. Und das darf man einfach nicht machen, weil das hat mit dem Sport und mit der Leistung nichts zu tun. Du kannst sagen, der ist schlecht, weil er sich nicht mehr bewegen kann oder sowas. Das kannst du natürlich werten, musst du ja auch werten. Irgendwie ist ja auch okay. Aber du kannst nicht zwei Wochen vor, du weißt doch gar nicht, was er macht. Du weißt doch gar nicht die Leistung, die da rauskommt. Und allein so eine Bewertung für die Persönlichkeitsrechte, über diese Persönlichkeit eines Menschen, das tut mir in der Seele weh, ne? Also, das muss ich wirklich
sagen. Reden,
das
kann ich, wir das reden, kann ich mehr angucken. Wir reden über Niklas Süle, Verteidiger bei Borussia Dortmund.
Ich wollte es noch niemals nennen. Ja, ich wollte es noch niemals sagen. Das war
es ja
schon.
Es ist ja öffentlich. Es ist ja öffentlich, deshalb, um unsere Leute mitzunehmen. Es wäre schon geil, wenn er ein geiles Spiel macht. Im Champions League Finale, oder?
Würde ich ihm total wünschen, weil das einfach so unter der Gürtellinie ist. Das gehört sich einfach nicht. Allerdings habe ich ihm zu verdanken, dass ich jetzt 30 Kilo weniger habe, oder knapp drüber sogar.
Ja, du.
Weil ich mir eigentlich für ihn was ausgedacht hatte, aber das Management hatte bessere Spezialisten. Also habe ich es für mich selbst gemacht. Das ist wirklich der Grund, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Ist kein Witz. Also ist egal, das ist ein anderes Thema.
Ja, ich habe gedacht, du wärst schon wieder auf dem Comeback-Trip.
Nein, ich war frustriert. Im September habe ich das gesehen, weil ich bin ja Fan, ja, und sitze da ja auf der Tribüne und gucke mir das so an und denke, boah, Alter, da laufe ja ich gerade auf. Ich sehe einen, der Technik kann, ich sehe einen, der sprinten kann, der schnell ist, obwohl da zu viel drüber hängt.
Ja, der das
und,
Spiel versteht, ne?
Das kommt der das Spiel versteht. Genau, das kommt dazu, das brauchten wir als Schwimmer nicht, aber boah, ich habe schon gesehen, Alter, den, zumindest für den Zeitraum der Karriere zaubert man ihn so Richtung meine Form 2005. Ich weiß ja die Probleme, weil die Probleme sind ja nicht, weißt du setzt dann immer Spezialisten vor. Das sind ja meinetwegen sogar teilweise irgendwelche YouTuber, die nie ein Problem mit Gewicht hatten, ja, und die irgendwelche geklüppelten Gemüse essen von morgens bis abends. Und das erzählt jetzt einem, der weiß, wo das Problem ist. Der weiß ja sein Problem, ist ja nicht doof, ja. Aber es nicht in den Griff bekommen, dann kriegst du da irgendwie so einen Teller Hecke vorgestellt dreimal am Tag. Das hältst du doch nicht durch. Und dann funktioniert, dann geht das nur so, dass der Bauch im Endeffekt wächst und die Muskeln immer weniger werden. Aber deswegen, und so Typen verstehe ich ja, weil ich ja der Typ bin. Also du kennst mich ja, ne? Also ich bin ja dieser Typ, ja, der dann gerne auseinander geht, aber wo drin im Kern der Sportler natürlich ist. Und da habe ich gesagt, boah, das wäre eine Aufgabe, die mache ich mal freiwillig, aber da haben wir uns irgendwie missverstanden. Die dachten, ich wollte denen irgendwas verkaufen, wollte ich aber gar nicht. Da habe ich mich aber einen Monat später so darüber geärgert, dass ich gesagt habe, jetzt habe ich mir so Gedanken gemacht, was man da in dem speziellen Fall macht, jetzt mache ich es halt selbst. Dann habe ich es jetzt selbst gemacht. Das sind jetzt, ich glaube, da stand heute 33 minus, weil ich war natürlich wieder zu dick, weil ich ja wieder einfach gut aussehen war, wäre zu wenig. Aber ist jetzt gut, ich fühle mich jetzt auch besser. Bleibt jetzt auch so. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr, wieder zurückzuschwanken.
Weil du gut aussehen wolltest.
Ja, genau. Jetzt habe ich jetzt einfach gut aussehen. Jetzt zählt's. Ja, nee, aber nein, das ist halt so doof. Du passt ja dann, also man passt dich ja. Also man ist ja sehr leidensfähig und kann ja super verdrängen, wenn du auch so insgesamt viel Stress hast und so, dann, ich bin ja auch ein Stressesser, ich liebe ja Essen, das ist das Schlimme dabei, ich liebe Essen, also ich bin ein Genussmensch, ich kann damit ganz, ganz viel Stress kompensieren und Ja, und wie gesagt, und wenn dann nicht, noch nicht mal eitel bist, das wäre ja noch schön, wenn ich eitel wäre, weißt du, wenn ich jetzt noch fände, so, boah, mit Waschbrettbauch da bist du, das interessiert mich ja gar nicht. Also ich gucke im Spiegel und sage, den Typen ist eh egal. Also das interessiert mich nicht. ja, das ist doof. Also ich, manchmal sage ich, boah, wäre ich jetzt noch ein bisschen mehr eitel, das wäre doch was, dann hättest du eine Motivation, aber die habe ich nicht. Aber jetzt so, wo es passt, und dann, ich meine, das passt ja auch zu meiner Firma, ich kann das ja, ich meine, berate ja viele Leute, ne? Also wir haben ja auch ganz viele Sportler schon in der Richtung betreut und auch sehr erfolgreich, und ja, ich finde, aber ich finde auch, wenn du den Leidensweg selbst kennst, dann kriegst du auch einen anderen Zugang zu den Menschen, also die das betrifft, weil es ist ja nicht nur ein rein, wie soll ich sagen, ist ja kein intellektuelles Problem, das ist ja ein sehr, sehr allgemein, also das umfasst ja alles, und die Psychologie spielt ja eine ganz große Rolle, und du musst die Leute da ja kriegen, und wenn es so machst wie unsere Politik über Verbote, hast du eh verloren, dann hast du mit der Diät genauso verloren wie mit der Politik, wie wir da gerade verlieren, und ja, das kann man eigentlich sehr gut vergleichen leider, da wäre ich aber gerade depressiv.
Dann lass uns doch mal zurückkommen zu Ernährung, ja. Ja. Wir haben ja hier eine Community, die sich mit Ausdauersport befasst, ja. Leider finde ich das, was man in einschlägigen, ja, da fängt schon an, ja, in nicht einschlägigen, nicht Fachmagazinen liest, das sind ja immer Schlagworte, ne? Ja, das ist dann gut oder schlecht oder weniger gut oder weniger schlecht, aber es hat ja gar nichts mit einem vernünftigen Ansatz zu einer Ernährung zu tun, ja. Skizzier mal aus deiner Sicht einen vernünftigen Ansatz für eine Ernährung für Menschen, die viel Energie verbrauchen.
Ja, müssen wir erstmal anders anfangen, weil du hast jetzt ein bisschen anders angefangen. Man muss das meiste Wissen über das Thema Ernährung und wie viel Energie brauche ich und was muss ich zuführen und was weiß ich, ist gemacht durch die Industrie. Das heißt also, da werden Studien zitiert, da werden meinetwegen Produkte auf den Markt gebracht, die dann diese Studien oder anhand dieser Studien dann Werbeaussagen tätigen. Da wird gerne das Extrem gemacht. Dann steht da, dann gibt's eine Werbung, 20% Leistungsverbesserung. Oh, lass es 10 sein. Das wäre ja bei mir, Ralf, das weißt du, 10% Leistungsverbesserung wäre bei mir gewesen, dass ich auch eine Medaille in der Nebenlage gehabt hätte bei Olympia.
Genau. Das sind dann 10%, in Schmett und so in Rücken, ja, weil du das so gut konntest, ne? So,
genau, weil du da, 20%, da bist du definitiv überall dabei. Da hätte ich noch 4 andere Sportarten gewonnen. Das ist halt so, allein diese Aussagen zeigen dann, ja, das ist ja halt totaler Bullshit, ja, dass irgendwas zitiert mit irgendwas, was gemacht wurde, und die Leute glauben es, ja, und dann gibt es neue Entwicklungen und die Leute glauben es. Und die Grundlage, wo man immer, und das hatte ich ja gerade schon gesagt, anfangen muss, ist die wirklich, das ist ja ein doofes Wort, aber man muss sich da tatsächlich mal selbst ein bisschen einlesen, und vor allem nichts Extremes. Bevor man anfängt, muss man sich sagen, ich möchte nichts Extremes machen. Der rote Faden ist in der Mitte. Und ich kann abweichen nach rechts und nach links. Ich kann für einen Wettkampf ein bisschen zu der einen Seite oder zu der anderen Seite, also das mal extremer machen. Aber das Grundgerüst, was du machen musst, muss, und das hört sich jetzt immer doof an, ist ein doofes Wort, die gesunde Mischkost sein. So, wenn du aus Überzeugung, was ich durchaus verstehen kann, wenn du dann meinetwegen dich vegan ernährst, musst du nur wissen schon mal, wenn du damit anfängst, das ist nicht die gesunde Mischkost. Das ist eine Extremkost, wenn du so willst. Und die wird erst gesund, wenn du genau weißt, was du tust. Also die meist am besten verkaufen sich vegane Produkte, wenn du jetzt mal, ich habe ja auch mal für Vegans 4 Produkte entwickelt. Wenn du da siehst, was sich am besten verkauft, sind das die Süßigkeiten. Das hat aber mit gesund gar nichts zu tun. Ja, ist ja so. Ne? Du kannst vegane Schokolade, ist ja super, schmeckt super. Da kriegst du am besten rein. Gummibärchen kannst du auch vegan machen, ist ja auch überhaupt kein Problem. Und was weiß ich, also gibt's ja 1000 Sachen, die kannst du dann auch vegan machen. Dann hast du aber diese süßen Sachen, im Prinzip hat der Mensch dann keinen Verzicht und kriegt dann auch seine Riegelchen und was weiß ich. Aber es geht halt wirklich darum, dass du dich ausgewogen ernährst in der Basis und dass du wirklich dir Gedanken machst. Also das kann ich jetzt hier übers Mikro halt ganz schwer so sagen. Was ist es? Da sind nicht 3 Gramm davon und 4 Gramm davon. Das ist ja ein bisschen individuell. Aber es ist tatsächlich der Anteil von den Nährstoffen, die du prinzipiell als Grundlage zuführst. Und dann gibt's die Besonderheit, welchen Sport machst du, wenn wir hier über Sport reden. Und wenn man dann einen Sport macht, der sehr zehrend ist, dann geht es natürlich darum, wie kriege ich am besten Energie rein. Und dann fangen die meisten Mythen ja schon wieder an. Einige Sachen funktionieren, aber nicht überall. Dann kennt ihr ja auch die, deswegen will ich gar keine Zahlen nennen, extra nicht. Es gibt ja das, was du maximal an Kohlenhydraten aufnehmen kannst zum Beispiel. Dann wird von vielen direkt an diesen Maximalwert getriggert. Ob der überhaupt individuell machbar ist, das ist eine ganz andere Sache. Wenn ich zum Beispiel im Fußball höre, da hatte ich mal ein Gespräch und da war das so, ja, ich will aber so und so viel dann nach dem Spiel da reinkloppen. Dann sage ich, warum? Das ist die maximal mögliche Aufnahme. Das heißt, viele vertragen das gar nicht und der Fußball ist gar nicht leer. Also warum? Also mach es doch, also lass uns da mal was Einfacheres fahren. Also was besser funktioniert, auch viel mehr passt für den Sport. Ne? Wenn du natürlich im Ausdauerbereich bist und einen Wettkampf planst, auch einen Training planst, dann gibt's halt so Grundsätze, die wir jetzt aus dem modernen Ansatz haben, dass du zum Beispiel den Sport, auch den Ausdauersport, auch wenn du auf Gewicht achten musst zum Beispiel, nicht den Sport selbst zur Diät nutzt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Da kam ich erst drauf, als ich mich mit der Frauenernährung, die übrigens total konträr ist zu dem, was die Männer machen, beschäftigt habe, dass viele dann das nüchtern machen, um mehr Fettverbrennung zu haben. Mhm. Wenn du allerdings die Trainingseinheit mit ein paar Proteinen vorher, ein paar Kohlenhydraten währenddessen und ein paar Proteinen nachher gestaltest, je nachdem jetzt wie viel du machst, kommt eben auf die Menge an, ein bisschen adaptiert, hast du viel mehr Grundumsatz über den Tag zum Beispiel. Das heißt, du kannst deine Diät fahren über den Tag, gibst dem Körper aber die Nährstoffe, die er braucht, während des Trainings, damit der Trainingseffekt maximiert wird. Und gleichzeitig wird dann auch der Stoffwechsel optimiert, was das angeht. Und du kannst es halt also dann clever machen, sowohl in der Ernährung als auch dann in der Substitution. Und das ist einfach das, oder das ist dann das, wo wir dann auch quasi dann ansetzen. Deswegen, die Grundlage ist wirklich, sich damit zu beschäftigen, was ist erstmal gesund? Und ich sag mal, und das, was vielen, obwohl Ausdauersportler sind da schon echt ein bisschen pfiffiger als andere, die es nicht so tangiert, weil die Ausdauersportler tatsächlich ja mehr damit umgehen müssen. Die sehen ja ihr Problem. Der normale Schwimmer oder der Kugelstoßer, obwohl das jetzt ein doofes Beispiel, aber meinetwegen 100-Meter-Läufer, der hat ja diese Probleme nicht. Der hat ja die Probleme nicht, dass er viel Energie immer wieder nachladen muss, weil er wirklich immer die Speicher leer macht, ne? Deswegen ist das, wär das dann schon wieder ein ganz anderer Ansatz. Deswegen sind Ausdauersportler auch schon ein bisschen sensibler, weil ich als Schwimmer konnte mir tatsächlich, hätte mir vorm 50-Meter-Rennen tatsächlich eine Pommes essen können. Wäre gar kein Problem. 50 Meter hätte ich immer noch gemacht.
Spielt ja da keine Rolle, ne? Weil die Energie kommt.
Nee, nicht nur wegen der Energie, auch so. Bevor es mir hochkommt, weißt du, dann ist es halt im Magen.
Dann ist
es
vorbei, ne?
Ja, dann ist es vorbei, ne? Wenn du das erste Mal wirkst, ist es vorbei. Ich war mal als 13-Jähriger ganz stolz, dass ich eine Tüte Chips essen konnte vorm Training, ohne dass ich brechen musste. Das sind alles so Challenges, die musst du erlebt haben. Das wäre natürlich beim Marathonläufer, wenn du ins Training gehst und dann meinetwegen auch noch vielleicht irgendwas mit Belastung sogar nochmal fährst in der, das fällt dir auf. Also du merkst sofort, du merkst ja auch, wenn du abends vorher ein Eisbein isst, dass das nicht gut ist. Also das heißt, deine Ernährung ist ja eh schon adaptiert. Ich als Schwimmer hätte es nicht gemerkt. Also ich wäre abends essen gegangen zum Griechen, hätte da Vollgas gegeben. Am nächsten Nachmittag ist da schon wieder alles soweit okay. Ja, weil das ist einfach, und so muss man da ein bisschen so dran gehen und das mal sehen und sich mit der Ernährung beschäftigen. Zum Beispiel, sind so für junge Sportler teilweise, die es dann besonders gesund machen wollen, keinen Salat vorm Wettkampf. Die dann Salat und Gemüse vorm Wettkampf essen oder zwischendurch, zwischen den Pausen, weil die dann sagen, boah, ja, jetzt muss ich gesund essen. Und dann sagst du, ja, jetzt nicht, also jetzt mach es mal anders. Also, weil jetzt hast du nur die Ballaststoffe, bringt dir jetzt gerade nichts. Aber dann, du hast ein ganz anderes Level der Aufklärung, je nachdem, aus welchem Sport die Leute kommen. Das ist total faszinierend. Und da sind dann die Ausdauersportler tatsächlich, was das angeht, schon ein bisschen sensibler und auch schon teilweise ein bisschen besser eingestellt.
Da habe ich direkt eine spannende Frage dazu, hat sich aus dem Bauchgefühl raus entwickelt. Das habe ich damals gar nicht mit irgendeinem Berater oder wie auch immer zusammen gemacht, aber ich habe natürlich auch erstmal klassisch in der Stadionleichtathletik begonnen, Mittelstrecken, dann irgendwann Langstrecken, irgendwann gemerkt, Olympische Spiele wird doch, glaube ich, nichts mehr werden im Stadion. Also wenn, dann bleibt ja nicht viel anderes übrig, gibt es dann leider dann nur noch den Marathon. Und im Zuge dann einiger Jahre Marathontraining hat sich da auch schon sicherlich einiges in Sachen Ernährung, auch Substituierung, Stichpunkt Vitamin D zum Beispiel, was Stressfaktoren anbelangt und sowas, habe ich, also Gamechanger war für mich wirklich, ich bin nicht befähigt, irgendwelche allgemeinen Aussagen zu treffen, ich kann jetzt hier nur von meinen eigenen Erfahrungen sprechen, aber dann hat man natürlich, wenn du extreme Umfänge rennst und dann teilweise in der dunklen Jahreszeit damals noch viel hier trainiert hast in Deutschland, Es waren alle Stressfrakturen, die ich hatte, egal ob Mittelfuß, Schienbein, Wadenbein, Sacrum, immer irgendwann zwischen November und März oder sowas. Mhm. Und irgendwann kam ein findiger Sportarzt auf die Idee, mal meinen Vitamin-D-Spiegel messen zu lassen, der dann ja natürlich absolut unterdurchschnittlich war, wie wahrscheinlich bei 80% der Bevölkerung hierzulande. Und seit ich damals angefangen habe, regelmäßig, und zwar ganzjährig, Vitamin-D zu substituieren, hatte ich nie mehr eine Stressfraktur. Kann man natürlich sagen, hängt vielleicht auch davon ab, dass man noch Krafttraining verändert hat oder was weiß ich was. Aber ich habe dann jahrelang noch 200 Kilometer und mehr trainiert. Und jetzt noch der andere Punkt. Einer meiner krassen Gamechanger in Sachen Regeneration war, viel bewusster auf Proteinzufuhr zu achten. Weil der Fokus immer noch in Laufdeutschland ist, aber auch selbst im Profibereich, muss man sagen, nicht nur bei den Amateuren, ist, du verbrennst Energie, das ist bei uns primär Kohlenhydrate und du musst Kohlenhydrate substituieren, um leistungsfähig zu bleiben. Das ist jetzt per se auch nicht falsch, aber wenn ich heute überlege, was für kranke 40-Kilometer-Läufe wir früher auch gemacht haben oder sowas, nahe an Wettkampftempo, dann ist das natürlich auch ein heftiger Impact für den Bewegungsapparat, weil du ja pro Schritt, keine Ahnung, das fünffache Körpergewicht abfängst und dann 40 Kilometer auf Asphalt, Wettkampfschuhe und so weiter. Ich habe irgendwann angefangen, wirklich nicht als erstes irgendwie so ein Kohlenhydrat oder nochmal ein Gel zu nehmen, wenn ich wieder am Auto war, sondern ein Proteinshake. Und dann auch die erste Mahlzeit wirklich bewusst gucken, dass du dann irgendwann nochmal, keine Ahnung, deinen Lachs dabei hast oder irgendwas. Ich habe mich so viel besser gefühlt diesen Tag danach, der sonst oft einfach gefühlt zu nichts zu gebrauchen war, weil einfach die Muskulatur sich so schwer und zerschossen angefühlt hat. Vielleicht, weiß nicht, kannst du da gerne mal zum Thema Protein Zufuhr ist jetzt nicht so populär beim Laufen, aber deswegen vielleicht umso wichtiger, mal darüber zu sprechen.
Ja, ja, das ist wirklich wichtig, weil das weiß man eigentlich mittlerweile. Ist halt nicht populär und verkauft wird dann aus der Industrie immer das, was gerade populär ist. Man müsste es vielleicht erst populär machen, dann wird das dann auch verkauft. Dann gibt es das sogenannte Läuferprotein, was wieder das gleiche ist wie das andere auch, aber es hat einen anderen Namen und alle kaufen es. Ihr seht schon, es ist eine gewisse Frustration hinter der Werbeaussage immer bei mir. Weil prinzipiell ist das Wissen da und tatsächlich ist es so, wenn wir zum Beispiel Sportler beraten, wir gucken ja wie gesagt schon auf die Sportart und wir haben den höchsten Proteinbedarf, oder die Höhe des Proteinbedarfs liegt nicht an der Maximalkraft zum Beispiel, sondern oder ne, also am dicken Arm oder so, sondern die liegt an der Muskelarbeit über Zeit. Das heißt also, wenn du 40 Kilometer gelaufen bist, oder wir haben ja so, es gibt ja Schwimmer, die schwimmen 20 Kilometer, dann ist die Muskelarbeit, also die Muskelgesamtleistung so hoch, dass da der Proteinverbrauch höher ist als bei dem Hobby-Bodybuilder, der dann 2 Stunden oder 1 Stunde im Kraftraum war. Und das darf man nicht vergessen. Also du hast einen Verbrauch. Und deswegen hatte ich das ja gerade schon kurz gesagt, wie wir mittlerweile bei Ausdauersport vorgehen. Und dann gibt es natürlich verschiedene Proteinquellen, kann ich auch noch was zu sagen. Aber ich sag mal erstmal, wie wir vorgehen. Vor dem Lauf Proteine, da kurze, nicht belastende, kein Proteinshake, weil der Proteinshake ist einfach, das geht nicht. Ist zu langsam, liegt im Magen so. Dann nehmen wir zum Beispiel so Aminosäuren. Ja, also die kannst du dann vorher nehmen, dann hast du die sehr schnell im Serum und der Körper greift nicht auf die körpereigenen Aminosäuren, die er ja verbraucht während des Laufens, zurück. Deswegen, ich sage, die Kombination aus seinen Stressfaktoren ist nämlich Vitamin D plus Proteinmangel. Die Kombination, weil auch das Bindegewebe, die Knochen, das ist alles Bindegewebe, ist alles auch Kollagen, ja. Also und da hast du einen Abbau. Wenn ich bei dir die Kollagenwerte messen kann, das kann man mit einem Gerät und mit so einem Handgerät mittlerweile, MMP8-Werte, also ein Enzym messen, da kannst du wirklich messen, wenn die Leute sich hart belasten, wenig Proteine meinetwegen zuführen, wie dieser Wert immer weiter ansteigt. Wenn du substituierst, sinkt er wieder ab. Also ist total spannend. Aber das ist halt wichtig, dass man vorher dann so einen Bolus gibt an hochwertigen Aminosäuren, die nicht belasten und oder aber es gibt jetzt eine Möglichkeit über so einen Clearway meinetwegen das auch zu machen, weil das ist dann sehr, ja, ist so wässrig gelöstes Protein, das liegt dann auch nicht schwer im Magen, darum geht's halt. Da so einen kleinen Bolus zu schaffen, es sind nicht immer die Mengen, die man braucht, also es sind nicht immer die hohen Mengen, die man dann braucht, sondern irgendwas als klein, ich sag mal bildhaft gesprochen, als Muskelschutz und als es ist dann schon eine Trainingsleistungssteigerung insgesamt, weil du halt nicht Katabol bist direkt und abbaust, sondern weil du direkt die Nährstoffe ja erstmal hast. Dann ein paar Kohlenhydrate immer mit dazu, aber es muss auch nicht immer das Maximum sein. Und hinterher, wie du es richtig gemacht hast, da kannst du zum Beispiel so einen vollen Shake nehmen oder sowas. Oder wenn es nicht verträgst, manche, wenn die hart trainiert haben, vertragen es nicht, wieder irgendwo rein in deine Trinkflasche auch wieder die Aminos, die kannst du maximal dosieren. Du kannst also je nach Belastung richtig hochgehen. Wir kriegen ja bei der Tour haben wir bei Radfahrern in die Trinkflasche 500 Milliliter hatten wir reingetan. Ich glaube, 8 oder 9 Esslöffel. Das sind so fast 100 Gramm Aminosäuren nochmal. Wow. Zusätzlich. Die dann gehen und die du verpackst. Also das ist, weil da geht es ja auch nur um Energie. Und du kannst ja die Energie aus den Kohlenhydraten nehmen, plus du kannst ja noch die Aminosäuren mitnehmen. Und die Glykoplastischen ist das Geile, werden ja dann nochmal zu Glykogen umgewandelt, falls bevor in so einen Ast. Also das ist also auch taktisch ziemlich clever, wenn du es so machst. Und das sind so kann man dann vorgehen. Das ist jetzt aber nur ein Beispiel. Ne? Aber der Fokus, der im Ausdauersport so sehr auf den Kohlenhydraten ist, ist prinzipiell richtig, weil es ja die primäre Energiequelle. Aber die Proteine sind, da hast du vollkommen recht, was du sagst, ist ja fast wie abgesprochen, ist total unterschätzt. Und da muss man es halt nur die richtige Quelle nehmen, dass du die auch richtig verpackst und dass du das Richtige an Wirkung davon hast. Darf man ja nicht sagen Wirkung, aber ist ja so, wissen wir ja. Also deswegen, dass du dann den richtigen Effekt dann davon hast. Und das ist halt wichtig. Und zu dem Thema Gels habe ich auch eine geile Studie gemacht. Also wir testen ja ziemlich viel bei uns. Zwei Sachen kann ich sagen. Also eine Sache ist ganz geil. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Kohlenhydrate über so ein Ballaststoffgel einzunehmen, dass du also mehr Kohlenhydrate in dem Zeitraum zunehmen kannst. Im Endeffekt hast du sie dann nicht mehr in der Tasche, sondern hast du sie schon im Magen und die werden dann langsamer quasi abgegeben. Und dann haben wir einen Belastungstest gemacht im Triathlon. Also wir haben das einmal in Ruhe gemessen. Du kannst es ja mit den Blutzuckermessgeräten sehr gut messen. In Ruhe hat das wunderbar funktioniert. Wir haben das einfach mal gegen unsere Gels laufen lassen. Ist jetzt aber vollkommen egal. Das tut jetzt nicht zur Sache, geht mir eher um die Wissenschaft dahinter. Haben wir es laufen lassen und dann war der Peak tatsächlich, also dann ging es hoch, die Blutzuckerkurve, so 10 Minuten später. Als das, ich sage mal jetzt einfach normale Gel. Das normale Gel hatte dann einen Peak, das andere ging ein bisschen drunter, aber war breiter. Dann hast du gesagt, ach guck mal, mit dem Ballaststoff, das funktioniert prinzipiell. Dann haben wir es aber bei Belastung gemacht. Bei Belastung, 10 Minuten später, maximal halb so hoch der Peak, mehr nicht. Und die Basis war nur genauso breit und ist abgefallen. Mhm. Und wir so, boah, was ist denn da passiert? Dann haben wir es wiederholt, nochmal wiederholt, nochmal wiederholt, nochmal wiederholt. Wenn du dich maximal belastest und dann dieses Ballaststoffgel nimmst, ist es halt so, dass der Körper anscheinend, also wir müssen da noch mehr Studien machen, das ist jetzt nur an der Auswahl von 3, 4 Sportlern gewesen, aber bei den vielen war es identisch. Kann auch ein Zufall sein, muss man sagen, weil das ist jetzt keine repräsentative Studie, aber es ist halt eine Sache, die wir getestet haben, weil ich das natürlich spannend finde. Hat der Körper es wohl nicht geschafft, aus diesen Ballaststoffen die Kohlenhydrate quasi rauszulösen. Weil einfach der Darm, weiß ja jeder, auch als Marathonläufer weißt du das, du bist irgendwann relativ anfällig im Darm. Und gerade was Resorption angeht und auch sehr sensibel. Und wenn er es dann nicht mehr schafft, wie im normalen Ruhezustand, wenn er sagt, boah, ich habe Essen, ich hole mal alles raus, was geht, sondern er sagt, boah, schieb durch, ich kann nicht, ich geht nicht, ich habe da Blut, es wird gerade woanders, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Und das ist dann Marketing perfekt, ja. Aber ob es dann funktioniert, ist dann immer so die andere Frage. Und lass uns mal dahingestellt und sagen, es funktioniert sogar in der Regel, nur das, was wir gemessen haben, nicht. Dann funktioniert es aber definitiv nicht bei jedem. Und dann musst du auch schon wieder gucken, wie ist es individuell. Das nur mal dazu. Das sind so spannende Themen, die wir im Hintergrund sehr, sehr viel machen und die einen natürlich beschäftigen und wo du dann auch in der Beratung natürlich auch spezifischer darauf eingehen kannst. Ne? Das ist aber auch spannend, ne, finde ich.
Ja, die Spezifik und die Individualität ist ja ein gutes Thema, weil du hast gesagt, viele orientieren sich dann halt immer an den Maximalwerten und versuchen die ja dann auch zu erreichen, also schon im Training zu erreichen. Immer. Und im wahren Leben geht es dann halt oft in die Hose, im allerwahrsten Sinne des Wortes. Weil das eben dann so leider doch nicht
schön funktioniert. Schön osmotischen.
Leider nicht funktioniert. Also sag mal, der Rückstoß ist auch jetzt nicht wirklich energiefördernd, also in Vorwärtsgeschwindigkeit. Das bringt dich auch nicht weiter.
Dann wär's doch ein Argument, ne?
Ja, absolut. Ne? Das könnte noch ein Argument sein. Aber wie näher ich mich meiner individuellen Strategie an? Weil das ist ja jetzt der spannende Moment. Wie finde ich das heraus? Ja, muss ich meinen Grundumsatz messen? Muss ich meine Leistungsumsätze kenne? Wie näher ich mich dem an, dass ich sage, okay, wir haben eine Belastungszeit von 2, 3, 4, 5 im Triathlon, weißt du selber, bis 10 Stunden?
Ja, Ralf, wir haben das gerade schon alles gehört. Wir haben das alles gehört. Das hat der Philipp alles gesagt. Er hat alles gesagt, so nähere ich mich am besten an. Individuell, indem ich auf meinen Körper höre und dann feststelle, was gut ist. Und dann meinetwegen diese Theorien, die es gibt, nehme dazu und die ausprobiere und dann feststelle für mich, wo ist es? Und du kriegst, wenn du auf deinen Körper, du hast ja eh nur eine Chance, richtig gut zu sein, wenn du deinen Körper verstehst. Das ist ja auch immer das, was ich meinen Jungs erzählen will. Ich sage denen immer, Leute, nicht jammern, sondern guckt in euch rein, macht es selbst. Ja, ich habe keine Technik gemacht, da hat keiner Zeit, mach es selbst. Ja, aber, ich so, gibt keiner, aber mach es selbst. Und mit der Ernährung ist es auch so ein Stück weit so. Das heißt ja nicht, dass er alles selbst machen muss, um Gottes Willen, darum geht es gar nicht. Es geht aber um den Ansatz, dass man so viel Messinstrumente im Körper hat. Du hast so viel, werdet sensibler und hört da drauf. Wenn jemand nach Puls läuft oder wenn jemand herzkrank ist und mit dem Herzrhythmus Probleme hat, der merkt das. Der muss gar keinen Puls messen, der sagt dir das. Wenn jemand blutzuckerkrank ist, sich damit beschäftigt, der sagt dir sein Blutzuckerwert einfach so. Der sagt dir, während er sitzt. Wenn ich geschwommen bin, ich habe immer auf die Uhr geguckt, jede Wende auf die Uhr geguckt. Ich konnte jede Zeit sagen, immer. Ich musste gar nicht mehr gucken. Das heißt, was ich damit sagen will, du bist schon recht sensibel als Mensch. Also du hast schon mehr Dinge in dir, als du glaubst. Vertrau dir ein bisschen, probier aus. Du weißt ja, lies es nach, wo ist die Maximalmenge, so und so, ein paar können mehr, ein paar können weniger. Okay, probier es doch aus. Probier es im Training aus, wo bin ich denn da? Und dann seid ihr immer bewusst, das Maximale, also das ist, wenn du eine Basis hast, die ist immer breit, also der Mittel, das ist jetzt sind wir bei dem Mittelweg. Der Mittelweg ist immer breit, der lässt dir viel Platz für Fehler. Du kannst dich da auch mal vertun und eine schlechte Form haben und was weiß ich, das lässt Platz. Je spitzer du wirst, je mehr du an dein Limit gehst, ist das wie so eine Messerschneide. Dann geht's direkt tief abwärts, wenn du daneben trittst. Also dann geht's direkt runter. Das heißt, es ist dann nicht mehr so, oh, ich habe mich nicht mehr so gut gefühlt. Also wenn du alles maximal, ich sage euch mal ein Beispiel, gleich ganz lustig. Wenn alles maximal versuchst und du trittst daneben, bist du weg. Dann ist es nicht mehr so, dass du sagst, ich kam nicht mehr so richtig durch. Dann kamst du nicht mehr durch, weil das Reservieren des Dixi-Klos hat einfach zu lange gedauert. Also du warst dann einfach zu lange hinter verschlossener Tür, um noch eine gute Zeit abzuliefern. Ich sage euch ein Beispiel von mir. Ich habe, wie gesagt, ja immer viel probiert und bin da ja auch sehr wissbegierig. Und dann war natürlich schon klar, gab es ja früher schon in Studien, Bicarbonat ist eine geile Nummer, muss du machen. Bicarbonat ist geil. So,
wird ja jetzt wieder übrigens sehr hart diskutiert. Ne? Also Bicarbonat als die Erklärung für vor allen Dingen die Mittelstreckenentwicklung in Europa, die ja abenteuerlich hoch ist und breiter auch ist, ja, Bicarbonat, ja, also, ja.
Als Laktatpuffer, muss man ja
als mal erklären. Als Laktatpuffer, ne? Bicarbonat, genau. Also möglichst viel Mineralwasser mit hohem Bicarbonatanteil als Laktatpuffer.
Das reicht nicht.
Nee, das reicht nicht.
Das reicht alles nicht. Also du brauchst wirklich Mengen. Wir machen das, egal. Was wir machen, ist jetzt vollkommen egal. Ich sag mal, was ich gemacht habe. Also wusste ich damals, das war 97. 96 haben wir uns kennengelernt, Olympische Spiele, Bronzemedaille gemacht, alles war Taco. Ja. Dann habe ich gedacht, 97 WM könnte man gewinnen, weißt du, wenn du schon gut dabei bist, ja, gut trainiert. Und dann kam ich auf den Bicarbonat-Trichter. Und so ich als muskulöser Athlet, der auch mal tatsächlich 29 Millimol Laktatwerte machen konnte, wo du dich übrigens nicht mehr wohl fühlst, ja, fühlt sich auch nicht mehr wohl. Aber wenn du da ein paar Prozent abpufferst, kannst du dir vorstellen, was die Post abgeht. Ne? Also wenn du schon bilden kannst, ist ja dann so. Und so, dann habe ich im Training das ausprobiert mit den Grammaturen, die man da so braucht. Und hast du kaum runtergekriegt, war Katastrophe. Ich habe es aber im Training verkraftet. Ich habe aber eine Sache, im Training habe ich es gemacht, war super, super Resultat. Ich habe mich schon gefreut. Ich sage, Alter, das wird meine WM. Gut, dann machst du das natürlich nicht dann täglich in der Vorbereitung oder sonst was. Warum auch? Macht keinen Sinn. Ja, hatte ich meinen Vorlauf geschwommen, alles mich so reingebadet in den Endlauf. Ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Platz, aber alles war Taco, alles
lief. Vermutung.
Du hast eine Vermutung. Chef geht auf Toilette vorher, macht sich sein Bicarbonat-Trink, nur auf Toilette, weil das Wasser da war, also nicht, weil es heimlich war oder so, macht mir meinen Drink fertig, quäl mir den rein. Jetzt habe ich vergessen, ich war ein sehr, 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 sehr nervöser Athlet. Also ich war sehr nervös. Also ich habe mich fast
immer in die Hose gemacht. Das ist übrigens erstaunlich, nach dem, was du bis jetzt uns erzählt hast, klingt das sehr sortiert, ja?
Dass du ja, aber sortiert nervös.
Ja, ich habe ja genau.
Ich war sehr richtig ängstlich nervös. Ja,
ja, ich erzähle gleich noch die Geschichte dazu, die ich von dir dazu kenne. Ja,
ja, genau. Kannst ja danach machen. Dann passt das ja prima. Ich weiß jetzt nicht, was kommt, aber ich bin gespannt. Aber auf jeden Fall, ich war sehr, sehr, sehr nervös. Und dann unterschätzt nicht deinen Magen-Darm-Trakt. Wenn du dann 5, 6, gefühlt 20 Liter Wasser verlierst, direkt nach Einnahme, ihr wisst, was ich meine, dann gehst du wie eine Kalklatte auf die Startbrücke. Und obwohl das dann im Purse war und alle braun gebrannt waren, war nur einer, der wirklich nicht mehr braun gebrannt war, da. Das einzig Gute bei diesem Wettkampf war, dass du im Endlauf beim Schwimmen nur Achter werden kannst. Also bin ich Achter geworden. Es war gar keine Chance mehr. Und das meine ich damit. Wenn ihr, und das ist wirklich jetzt mal das Resümee, das bitte mitnehmen. Wenn ihr meint, ihr müsst immer am Limit laufen, macht ihr den größten Fehler eures Lebens. Das Limit zu machen, nur dann, wenn es für All-In auch lohnt. Also wenn es wirklich, wenn es dein letztes Olympiarennen ist, wenn du jetzt und jetzt, entweder es klappt oder es klappt nicht, dann kannst du es machen. Aber weil dann nur das zählt ja irgendwann. Mein WM-Rennen meinetwegen 2005, das war klar, das war mein letztes großes Rennen, wo es uns alles geht. Da hättest du sowas meinetwegen machen können und dann hättest du halt, weiß nicht, verloren oder es gab nur den Sieg, es gab keinen Platz 2 für mich da. Sonst wäre ich da nicht angetreten. Dann wäre es okay. Aber so allgemein das einzubauen in sein meinetwegen auch Substitutionsschema, nein. Macht es nicht. Macht immer schön den goldenen Mittelweg und dann weicht so ein bisschen von ab, aber immer safe bleiben. Und alles ist gut. Und da habt ihr das meiste von. Die Kunst liegt ja da drin, die Regeneration zu steigern und über die Regeneration besser trainieren zu können und besser trainiert ins Rennen zu gehen. Und das ist auch ein Unterschied zwischen der über die Taktik oder Substitution beim Training als auch dann beim Wettkampf, das sind zwei Paar Schuhe. Und auch das Vorgehen beim Training und beim Wettkampf sind zwei Paar Schuhe. Im Training geht es immer um die Gesunderhaltung, um die Regeneration, um den Trainingseffekt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
Lass uns über reden, Herr Sohn, gleich noch Anekdote. Reden. Jetzt nun diese kleine Anekdote.
Ja.
Europameisterschaften in Istanbul. Ich habe tatsächlich deine Platzierung nicht mehr auf dem Schirm. Du hast nur vorhin gesagt, du warst erfolgreich.
Ist ich glaube, auf einmal oder zweimal gewonnen und zweimal Zweiter. Ich weiß nicht, was
ja,
ich
also habe ein paar Medaillen ziemlich, gemacht. Ziemlich ja. Gut, ja.
Ja.
Also dieser selbstsichere, eloquente, durchdenkende Mensch, Marc Warnecke, war also sehr, sehr, sehr nervös. Ja. Und vielleicht waren wir im selben Hotel wie ihr und vielleicht hatten wir an einem Abend auch ein bisschen Zeit und haben das ein oder andere Getränk noch getrunken. Und saßen auch später am Abend noch im Hotelfoyer. Und ich glaube, es war so gegen 1.44 Uhr und 27 Sekunden. Und es waren gläserne Aufzüge, die ins Hotelfoyer führten. Ja. Da kam ein sehr verstört aussehender Marc Warnecke den Aufzug runtergefahren, weil er nicht pennen konnte.
Ja,
ich konnte weil er so pennen. Nervös war, dass er nicht Wettkämpfe. Pennen konnte. Ja, und dann... Du warst ja. auch nicht besonders leutselig, ja, weil du ja gerne sonst auch mal irgendwo stehen bleibst. Aber nein, du bist, glaube ich, rausgegangen, bist spazieren gegangen oder hast dich jedenfalls irgendwie ablenken müssen, weil du es in deinem Zimmer jedenfalls nicht mehr ausgehalten hast. Weil es nicht geklappt hat.
Das war für mich eine Qual. Wettkampf war für mich eine Qual. Wenn man das so als Sportler sagen kann oder wenn man sich so beschreiben kann, ich war halt ein Perfektionist und ich hatte einen Gegner, das war ich selbst, immer. Und ich habe immer trainiert für das perfekte Rennen und nicht unbedingt für den Sieg, auch wenn ich das gerade so gesagt habe, weil der hing ja immer mit meinem Talent, wenn ich ein perfektes Rennen hatte, war der Sieg ja nicht fern. Also das war immer gekoppelt. Aber im Endeffekt, was mich trieb, war immer die maximale Verbesserung und das perfekte Rennen, die perfekte Technik, das perfekte Training. Deswegen musste ich es ja auch selbst machen. Ich hinterher mit Horst zusammen, klar, aber ich muss das für mich auch selbst entwickeln, weil wer kann das sonst? Also ich brauche einen Trainer, der mit dem Athleten dann spricht, weil ich hatte so einen hohen Selbstanspruch und dann ist natürlich klar, wenn du dann im Bett liegst, das waren nicht unbedingt Zweifel, sondern es war einfach die Maschinerie, die war einfach auf an und dann war die an. Und das ich habe ganz, ganz viele ganz große Wettkämpfe, auch mit großen Erfolgen dann dahinter, wo ich nicht mehr geschlafen habe, gar nicht. Und ich habe mich irgendwann damit abgefunden, meine Taktik war die, dann schlafe ich halt nicht.
Und dann habe ich. Ja, weil sonst machst du dich ja verrückt, ne? Weil sonst kommst du ja in eine
Negativspirale. Ja, genau, ich habe zumindest ich habe dann die Negativspirale nur damit ausschalten können, dass ich gesagt habe, ich schlafe dann halt nicht. Ist mir doch scheißegal. Fertig. Und habe dann über diese Art der Problembewältigung das für mich gelöst und dann habe ich teilweise auch nicht geschlafen. Dann war es mir aber auch egal. Ich habe es einfach wegignoriert. Ich habe gesagt, ist jetzt egal, ist keine Ausrede. Weil es interessiert keinen Menschen, wenn ich sage, ich war im gläsernen Aufzug und habe nicht geschlafen und jetzt bin ich nur Zweiter geworden, sondern das war die Option, war nur die, abzuliefern. Und wie gesagt, ich hatte so einen hohen Selbstanspruch. Es war echt nicht die Angst vom Gegner, sondern das kam natürlich mit dazu, klar. Es ist ja so eine Summe aus den Sachen, aber das Größte war auch keine Versagensangst. Das Größte, ich kann es dir gar nicht sagen, was es war. Der Selbstanspruch war immer so dermaßen hoch bei mir. Das war's. Und ich war maximal nervös. Das Lustige ist aber, dazu auch eine Geschichte, wie man mit umgehen kann, so ein bisschen. Ich war immer nervös. Das ist halt mein Typus. Und ich war, als ich 13 war, erste deutsche Jahrgangsmeisterschaften, stehe ich da so am Start, an der Startbrücke. Und da waren wir ja so mit 13 Jahren alle so cool drauf. Und auch die Gegner immer so, oh, hast du schlecht geschlafen? Oh, ich bin so stark und du siehst so schlecht aus. Oh, die Nummer, so. Immer alle waren so cool. Einer war cooler als der andere. Und mit ich sitze da so rum.
Mit 13.
Mit 13, ja. Und ich sitze da so rum, bin so am Zittern, wie immer, weil ich so nervös war und am Rumhabbeln. Dann kommt so einer auf mich zu und guckt so ganz cool. Ich gucke den so an und sage, boah, ich bin so nervös. Ich mache mich gleich in die Hose. Ohne Scheiß, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich bin so nervös. Dann guckt er mich an. Du bist nicht nervös, du sagst das nur so. Man fällt voll auseinander. Also wirklich komplett. Und ich so, der sah gerade noch so cool aus. Und ich so, oh, ich merke aber gerade, ich werde immer ruhiger. Und dann habe ich tatsächlich, und das ist kein Witz, meine Nervosität dazu genutzt, das kundzutun. Also ich habe einfach gelernt, nicht zu lügen, weil die Wahrheit ist echt nicht zu ertragen für die anderen. Als ich dann als Favorit hingehe und sage, ich mache mir in die Hose, Leute, ich bin komplett am Limit, sind die auseinandergefallen. Jedes Mal, bis zum Ende. Das ist kein Witz. War wirklich mal, hinterher habe ich daraus eine Tugend gemacht. Und dann habe ich dir gesagt, wenn ich mal wirklich nicht nervös bin, dann habt ihr eine Chance. Also weil irgendwie, so, weil, ja, so bin ich selbst dann damit umgegangen, aber ich war wirklich immer so dermaßen nervös und den Pipi-Fleck in der Hose hatte ich mit 13, 14 tatsächlich vom Start. Ehrlich, also ich bin wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz nervös gewesen. Und da hat keiner mich zu gezwungen. Ich hatte keine Eltern, die gesagt haben, du musst gewinnen oder sowas. Null, null. Es war alles intrinsisch.
Ja, ja. Aber gut, das...
Ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, Philipp, aber wie es bei dir ist, Ralf, wenn du Wettkampf hast. Also
ich war auch immer super nervös, auf jeden Fall. Ja. Also ich sehe mich in vielen Aussagen, finde ich mich wieder in Bezug auf Anspruch an sich selbst, perfektes ja. Rennen und damit irgendwie, also klar, irgendwie ab einem gewissen Level schauen natürlich auch, oder ist es normal, dass von außen auch auf einen geschaut wird, dass vielleicht auch medial eine andere Aufmerksamkeit damit einhergeht, ob man das möchte oder nicht, aber bei mir war auch immer der größte Druck sozusagen von mir selbst ausgehend und das habe ich schon auch vor den Wettkämpfen gemerkt auf jeden Fall. Ich meine, gut, beim Marathon hat man jetzt nicht so viele üblicherweise im Jahr, da hat man nur zwei und ich konnte das, glaube ich, schon ganz gut im Kopf sortieren, dass andere Rennen halt Nebenkriegsschauplätze waren, Aufbaurennen, ja, die hatten jetzt nicht diese ganz große Bedeutung, aber klar, zweimal im Jahr war es halt dann mitentscheidend für die Bewertung ja auch, wie diese Saison aussieht. Ich war schon jemand, der sich sehr viel Druck auch gemacht hat oder einen hohen Anspruch hatte für die Zeit und Energie und alles Mögliche, was man ja auch dann diesem Sport gegeben hat. Da wollte ich dann schon auch das natürlich Maximale rausholen im Rahmen der eigenen Möglichkeiten.
Klar, die sind natürlich begrenzend, die muss man auch anerkennen, aber so ist es halt. Ne? Im Marathon hast du noch ein bisschen Zeit, auch taktisch ein bisschen was zu verändern und anzupassen. Das hast du dann im Sprint nicht. Ne? Das ist halt das Doofe. Genau. Ne? Du hast halt, da gibt es den Pfiff und entweder du springst schnell genug oder du hast verloren. Ne? Also das ist immer das Dumme.
Also ich habe schon starke Visualisierung, ne? In alle möglichen Richtungen. Jetzt aber gar nicht so negativ, aber einfach eine starke visualisierende Befassung. So jetzt sind ja
das heißt?
Also Triathlon-Veranstaltungen sind ja relativ komplex. Ne? Also was man wann wie macht, der Übergang von einem zum nächsten, wie verhalte ich mich da, habe ich alles? Ne? Also das ist auch so ein Punkt, ja, habe ich alles, weil das ist halt viel Kleinscheiß. Ne? Also du hast eine Badehose an, eine Badekappe, aber selbst da, ne? Du weißt selber, reißt dir die Badekappe, reißt dir das Gummi von der Brille, hast ein Problem. Ne? Und das potenziert sich ja mit drei Sportarten. Ja? Habe ich Luft auf dem Reifen? Ist mein Gel da? Ja, beim letzten Wettkampf sind mir die Flaschen weggeflogen, weil die Straße so schlecht war. Was mache ich jetzt? Ich hatte Notfallgels dabei. Ja? Verstehst du das? Visualisierst du ja vor. Also ich visualisiere das stark. Gar nicht unbedingt am Tag vor dem Wettkampf, sondern wirklich schon Wochen vorher. Ja. Ja, und dann, da werde ich dann schon Wochen vorher mal kurz nervös und denke, ey Junge, du bist jetzt 60, ey, geht's gerade noch? Oder?
Ja. Ja, ich weiß gar
aber
nicht,
das ob ist ich ja auch so, Level, den ich hatte, durchhalte. Ich finde auch, dass das schon auch ein bisschen der Thrill ist, um sowas überhaupt noch zu machen, also sich in einem Wettkampf zu stellen. Weil ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass das einen auch daran erinnert, dass man noch lebendig ist.
Ja, du hast recht. Also ich kann mir das vorstellen, dass das auch ja eigentlich Teil des Wettkampfes ist. Vielleicht auch diesen Stress und diese Pain, die man dann quasi verspürt, weil es ja nicht schön, wenn du so nervös bist. Ich war auch eine Woche vorher nicht ansprechbar, musste mich alle in Ruhe lassen, ging einfach nicht mehr. Mein Level würde ich allerdings heute nicht mehr durchhalten. Also das würde ich echt, als ich mit dem Sport fertig war, war das nur das Thema, der Rest nicht. Aber das Thema war für mich seelisch, nicht mental nur, sondern wirklich seelisch eine Erleichterung. Weil das hat mir so wehgetan. Das hat mir so zugesetzt. Also ich war, wie gesagt, du hast mich da ja einmal dann in so einer Szene erlebt, quasi live. Das war nicht zu ertragen. Und das war ja nicht so, ich bin ja nicht doof, weißt du? Also ich meine, ich weiß ja, dass ich gut bin oder so, ne? Und ich weiß, ich habe trainiert, ich weiß, es wird schon laufen oder so, aber das war immer so eine, vor mir selbst, ja. Und dass ich auch, wenn ich keinen Gegner hatte, wenn ich eine Zeit mache, also das war immer ich selbst. Und das ist so nervig und das war das einzig Positive bei mir, dass das weggefallen ist. Was allerdings vielleicht auch irgendwie, ich kann es dir gar nicht sagen, habe ich gar nicht analysiert, nur jetzt, wo du drüber sprichst, so. Ja, ich weiß es nicht. Also das Dumme ist, wenn du mich reizt und ich sag zu, dann komme ich genau in das Ding wieder rein. Und das habe ich beruflich zum Beispiel nicht. Das habe ich nur im Sport gehabt. Also ich bin so versessen, nirgends in nichts bin ich so versessen, wie ich da. Und versessen ist, glaube ich, das richtige Wort. Autistisch und versessen. So bin ich als Sportler.
Ist ja für viele ja, dann wirklich. Eben auch beim Aufhören durchaus ein Problem, ne? Weil halt ja solche.
Definitiv.
Also Strokes, nennt man das ja in der psychologischen Beschreibung. Die fallen halt weg. Also nicht nur die Wettkampfstrokes, sondern auch die täglichen Trainingsstrokes. Ja,
und das ja bei mir ist aber da eine Krankheit weggefallen. Ne? Ja, bei mir ist das wie so eine Krankheit.
Und du hast es ja als negativ erlebt. Ne? Also dann war das eher eine Erleichterung. Ne? Ja.
Das ist richtig. Und deswegen, und ich habe das gar nicht so. Ich erkenne mich ja dann manchmal gar nicht wieder. Also ich war 24-7 Hochleistungssportler. 24-7. Ich glaube nicht eine Sekunde. Echt. Du musst dir mal vorstellen, jetzt kein Witz jetzt. Und ich meine, du schwimmst ja auch, Philipp, du ja nicht, aber der Ralf schwimmt ja auch ein bisschen bei deinem Sport. Ich habe, und das ist jetzt kein Witz, seit ich denken kann, und das ist kein Witz, das ist überhaupt gar kein Witz, und das ist nicht relativiert. Ich habe jeden Zug im Wasser gedanklich mitgemacht. Jeden Zug in meinem Leben habe ich mitgemacht. Vom Eintauchen bis zum Stellen, bis zum Ziehen, in jeder Lage, egal was ich gemacht habe. Jeden einzelnen Zug habe ich gefühlt. Jeden Zug habe ich mit dem Kopf mitgemacht. Es ging so weit, dass ich nach harten oder Langtrainingseinheiten nicht mehr sprechen konnte, nur gestottert habe, weil ich so von der Konzentration weg war. So, das war mein Sport. Also das war, so habe ich es gemacht. Und das ist so eine Sache, deswegen halte ich mich ja von meinen Söhnen auch so fern. Weil diese Art, wie ich es gemacht habe, ist nicht übertragbar. Also die will ich nicht übertragen, sagen wir mal so. Weil ich kann viel mitgeben, ich kann viel Hinweise geben. Ich habe da natürlich viel Wissen drin in dem Bereich. Ich kann auch viel Hilfestellung geben. Aber ich warte so lange, bis die von alleine kommen. Also die müssen selbst wollen, weil ich auch weiß, wenn du ganz oben ankommen willst, muss es von dir auskommen. Und ich will aber nicht meine Art projizieren auf meine Kinder und auch auf keinen anderen Sportler, weil ich finde das teilweise erfrischend und ist auch für mich teilweise fraglich, wie das geht, wenn Menschen so befreit den Sport machen und wie die Amis so schön sagen, das bewundere ich wirklich, also ich kann es nicht, also aber wenn die sagen vorm Start have fun, das finde ich geil. Ich hatte keinen Fun. Also ich hatte keinen Fun. Also das war für mich, das wäre vollkommen egal, ob ich in den Krieg gezogen wäre oder in den Ding. Das wäre vollkommen das Gleiche gewesen für mich. Ohne Scheiß. Ich kenne jetzt gar keine Abstufung. Also das war für mich so, all in. Also,
wie man vor einem Marathon sagen kann, have fun, das schließe ich mir jetzt auch nicht so ganz direkt, ehrlich gesagt.
das ist richtig. Also bei der Sportart ist es auch eine andere Sache. Aber es gibt Sportarten, da kannst du auch Spaß haben. Und
ja, das ist richtig,
auch
ja.
Die neue Generation, die jüngere Generation geht damit teilweise locker um und die sind dann ja auch schneller, als wir waren. Da muss man das ja auch anerkennen und muss sagen, ach, das ist toll. Deine Tochter heute auch, die hat den Endlauf, hat sie genossen. Ne? Und ich meine, die hat dann Spaß gehabt. Ne? Ja. So, und die hat Spaß gehabt dabei. Ja. Und das ist der beste Weg, finde ich auch, den Sport richtig zu machen und richtig zu genießen. Also da ist mir was abgegangen und diesen Fehler in mir, den sehe ich schon. Also es ist nicht so, ich bin kein Vorzeigesportler. Also weil das, da bin ich nicht perfekt. Ja? Also weil da bin ich zu, ich finde das, das ja, finde ich so, wenn ich das so sehe.
Ja, perfekt ist ja jetzt wieder so ein Punkt. Ja,
ja.
Wenn wir bei dem Mittelweg sind, dann würde ich sagen, 80% sind schon sehr gut.
Ja, oder so, ja.
Ne? Aber
ja.
Du wolltest immer
hoch. Ja, aber trotzdem, ich beneide das, deswegen fällt mir das ja auch auf. Ne? Ich beneide sowas. Ne? Ich beneide das, wenn ich dann die Kinder sehe und du siehst, weil die hat sichtlich Spaß da dran und haut da trotzdem einen raus. Und dann sagst du, ach, das ist genau, das ist der Weg, das ist geil. So muss es sein, weil man kann es so machen, ich leider nicht. Der Weg ist mir komplett verschlossen, leider. Und ich liebe den Sport. Und ich liebe Sportler und ich liebe die Werte, die Sport vermittelt. Maximal, das ist mein Leben. Ja, ich kann es leider nicht so genießen. Also deswegen unterstütze ich das, auch wenn ich das woanders sehe. Und deswegen bringe ich mein Bild nicht auf meine Söhne, sondern versuche, dass sie ihr eigenes entwickeln. Und dass die so, wie gesagt, deine Tochter heute war für mich das beste Beispiel. Also dass wenn du fröhlich da reingehst und das genießt den Moment und darum geht es, den Moment genießen. Und dann noch Leistung zu bringen, das ist geil. Also das ist für mich so muss es machen. Ja.
Perfekte Symbiose sozusagen, wenn man es denn so kann am besten.
Ja, dafür macht man es ja auch. Ich meine, da können wir ja über die Wertigkeit des Sports diskutieren. Dann können wir darüber diskutieren, ist es gesund? Nein, wenn du Marathon läufst, ist es nicht gesund. Punkt. Ganz einfach, Haken drunter, brauchen wir gar nicht, fangen gar nicht an, versuch gar nicht das zu argumentieren, was daran gesund wäre. Also ist so, wenn du Leistungssport machst, ist auch nichts gesund. Also du machst da ja was im Extrembereich und der Gesundheitssport ist ja ein ganz anderer Level. Also und das ist auch okay. Das
wobei,
ist
total okay. Wobei ich ein bisschen vorsichtig wäre mit diesen mit den allgemeinen Begrifflichkeiten gesund, ungesund, weil
ja.
Was ist der Gegenpart? Ja, also du forderst deinen Körper extrem. So würde ich das lieber formulieren, weil man sonst in die Versuchung gerät, richtig ungesunde Gegenbeispiele. Zu viel Alkohol trinken, rauchen, Drogen, whatever.
Das darfst du nicht relativieren. Ich rede da auf der Ebene, die du meinst. Das muss man schon verstehen. Da muss ich mich für entschuldigen. Wir waren jetzt wirklich tief, aber in das tief Sportliche abgerückt. Und dann bin ich genau in der Ebene halt. Und wenn man dann das da so argumentiert, ist das andere. Aber also man darf es wirklich nicht so relativieren. Da hast du vollkommen recht. Und pauschalisieren darf man so auch nicht. Das ist auch wichtig. Aber wie gesagt, das andere habe ich damit ja auch gesagt, ich liebe ja den Sport und alle, ich liebe ja auch die extremen Sportarten. Nur wie gesagt, da muss ein Bewusstsein haben, einen gewissen Part, das ist halt nicht mehr förderlich unbedingt für irgendwas, aber auch das liebe ich und ich liebe Leistungsgrenzen. Ich guck mal, wenn wir beim Ausdauersport ist für mich, wenn du Jan Frodeno live rennen siehst irgendwo oder so, dann das ist für mich einfach, das ist geil. Ja, das ist einfach... da sind alle Werte hinter, weißt du, alles, was dich als Sportler auch berührt, ja, und das sind tolle Sachen, ja, und dann ist auch die Sportart relativ egal, ne, und das gibt's sogar auch im Mannschaftssport, was ja ganz anders ist, ja, die auch ganz anders funktionieren müssen, aber da hast du auch so eine, ja, teilweise hier diese Art von Perfektion irgendwie, egal wie du sie definierst oder auch das Extreme irgendwo, das gibt's halt in jeder Sport, deswegen liebe ich den Sport, deswegen liebe ich diese Veranstaltung Champion des Jahres, ja, wo sich dann alle Medaillengewinner Deutschlands dann einmal treffen, jetzt mittlerweile von der Sporthilfe eingeladen dann und wenn du dich dann mit denen, da gibt's ja immer so aus Spaß Spiele, aber wenn du dich mit denen battlest, das ist mega, also dann sagte mal so ein Gast, der dabei war, sag mal, kann das sein, dass selbst beim Schach geht's hier um Leben und Tod? Ja, ist so, also weil das ist einfach in den Sportlern drin, aber so ist das, es ist immer Fair Play, verstehst du? Es ist immer, der Gewinner gewinnt, aber der Verlierer verliert nur auf der letzten Rille, ja, also der verliert nicht, weil er keinen Bock hat, ja, sonst würde er es nicht machen. Das ist halt das Schöne, das sind auch diese Werte, die du so irgendwie im Sport lebst und so, das gehört ja alles mit dazu, deswegen liebe ich den Sport. Also, und jeden, der Sport macht, und ich verstehe auch jede Facette des Sports. Und das ist nicht, und übrigens, für mich sind nicht die Wichtigen die Gewinner. Die Gewinner sind manchmal so sehr, sehr komische Menschen. Für mich sind all die wichtig, die das machen. Und zum guten Gewinner, sage ich immer wieder, gehört ein sehr guter Verlierer. Ja, weil der Sieg wird erst gut für dich als Gewinner, wenn der Verlierer am besten gleich gut war oder besser. Also das heißt, du brauchst Gute auch von der Leistung verlieren. Deswegen gibt es für mich auch keinen Verlierer. Ich kann auch nicht differenzieren. Ich konnte niemals differenzieren im Verein. Alle, die mit mir mittrainiert haben, hatten für mich sportlich das gleiche Level. Selbst wenn da welche bei waren, die gerade mal deutsche Meisterschaften geschafft haben. Das war mir persönlich als Sportler in meinem sportlichen Empfinden komplett egal. Ich habe niemals danach gewertet, was dabei rauskommt, weil das ganz viele Dinge sind, die da mitspielen. Es gab für mich niemals besser oder schlechter. In der Leistung, klar, natürlich, logisch, das messen wir ja dann. Deswegen machen wir Sport. Aber allein die Einstellung, dass die Leute den Sport machen, davon lebt ja der Sport. Und diese Menschen brauchst du ja auch, die den Sport lieben, den deshalb machen, finde ich total faszinierend. Fand ich schon immer. Also das nur mal dazu. Ne? Also mich fasziniert Sport in allen Facetten.
Das ist so ein schönes Schlusswort. Ich glaube, damit lassen wir unsere Community einfach nochmal ein bisschen hängen und ja, einfach ein bisschen drauf rumdenken bis nächste Woche. Ihr könnt eure Läufe, eure Radfahrten, eure Wanderungen oder meinetwegen auch eure langen Schwimmeinheiten dazu nutzen. Wir wünschen euch dazu viel Spaß. Vor allen Dingen sagen wir ganz herzlich Danke, Marc, weil sehr, sehr, unbedingt, sehr spannend mit dir darüber zu diskutieren. Ich hatte gerne eine begründete Idee, dass es so sein würde.
Kennst mich auch ein bisschen mittlerweile. Ja, aber sehr gerne. Hat auch Spaß gemacht mit euch. Ich habe jetzt ein bisschen viel geredet. Ich hätte auch gerne auch ein bisschen was von euch noch
erfahren. Davon lebt dieses Format, völlig überraschend.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja, okay, wir freuen uns, dass wir Gäste haben, die was zu erzählen haben. Ja, deshalb freuen wir uns ja, wenn das dann auch so ist. Nee, ich fand es auch großartig. Ich glaube, dass auch einige, viele, die hier zugehört haben, da was mitnehmen können. Und wenn ihr Marc verfolgen wollt, wir werden auf jeden Fall dein Instagram-Profil auch noch hier in den Shownotes verlinken. Und da werdet ihr sicherlich noch ein bisschen mehr sonst auch noch finden, beziehungsweise können dich sonst auch da wahrscheinlich kontaktieren. Ansonsten euch, Ralf hat schon gesagt, viel Spaß bei euren sportlichen Aktivitäten, was auch immer bei euch am Wochenende anstehen wird. Ich freue mich schon auf... Ich freue mich auf den Trip nach Hause in die schwäbische Heimat und ansonsten hören wir uns wie gewohnt in der nächsten Woche. Bis dahin werden Ralf und ich noch austüfteln, wo wir den gemeinsamen Podcast nächste Woche aufnehmen, aber da haben wir noch ein paar Tage Zeit, das zu klären. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben, und bis zur nächsten Woche. Ciao.